So, Justin Böse, zur Leuchtenvorlesung. Zweiter Teil, Sie erinnern sich an letzte Woche. Fangen wir an. Agenda heute. Wir machen mal kurz Wiederholung, einfach um zu gucken, was hängen geblieben ist. Dazu hast du bei uns, weil manchmal ist so, erzählt man irgendwas und dann stellt sich später raus, was ist denn hängen geblieben? Gar nichts. Also, können alle gut erkennen, das denke ich schon, oder? Danach geht es weiter mit Patenten, was ich angekündigt hatte. Das heißt, heute unser Hauptthema, was sind Patente, insbesondere auch Softwarepatente. Wie kommt das, wo kommt das alles her, wie geht das alles hin, was hat das alles zu tun? Okay, fangen wir an, Urheberrecht. Kleine Zusammenfassung vom letzten Mal vielleicht. Ich werfe den Ball einfach mal zu Ihnen. Nochmal Fragen vielleicht. Wir hatten ja letzte Woche erörtert, es gibt einige Sachen, die denn geschützt sind, dann gibt es wieder Sachen, die nicht geschützt sind. Es gibt einerseits praktisch irgendwie solche Geschichten, dass der Gesetzgeber sagt, bestimmte Dinge überschreiten eine gewisse Schöpfungshöhe nicht, die werden dann von daher nicht geschützt. Andere Sachen, andere Nutzungen werden vielleicht nicht geschützt, einfach weil man der Allgemeinheit ein paar Nutzungen einfach auch so geben möchte, ohne dass der Urheber ständig abkassiert oder der Verwertungsrechteinhaber. Dann frage ich mal ins Publikum, wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Graffiti, sind die geschützt? Graffiti an der Hauswand zum Beispiel.
Ja, und man
kann sie schützen lassen, wie würde denn sowas aussehen?
Ja, es gibt auch Wände, wo man das mal in da.
Dann sind sie geschützt.
Nein, ich bin nicht wirklich, aber es geht auch um die Versicherung einer. Der Hauptgedanke ist, dass ich diese Werbekampagne in Rahmen habe, oder habe ich nicht fotografiert, und dass ich die jemals eigene verkauft bin.
Okay.
Deswegen
ist es verdient. Gibt es andere Meinungen zu? Also, ich mache jetzt zum Beispiel Graffiti hier unten auf dem Hof. Also, dieses schöne Haus und TU ärgert sich natürlich, aber ich sage, das ist doch meins und ich fotografiere das vielleicht noch, verkaufe das teuer oder so. Ja.
Das ist ja vielleicht die Frage der berühmten Schöpfungshöhe. Und es kann ja einfach nur einen Tag machen, dass ich halt
okay.
Nicht oder ich mache halt auch, ich muss.
Also, wenn Sie schon was Schönes mal. Dann haben Sie Verwertungsrechte und Autorenrechte und so weiter. Das würden Sie schon sagen, oder?
Logisch.
Gut, okay, ist vielleicht ähnlich
gemeldet. Ja, wie gesagt, auch so, dass wir komplett vielleicht, aber nicht bei so Sachen wie das Internet zu umhandeln, das ist natürlich Sachbeschädigung sein. In dem Fall glaube ich nicht, dass wir da
haben. Also, wenn es Sachbeschädigung ist, dann gilt kein Urheberrecht, würde ich sagen. Okay, interessanter Punkt. Hier vorne hat sich auch jemand gemeldet,
vielleicht Sie, ja? Ja, vielleicht einfach deshalb. Wenn die TU sich entschließt, seine Wand zu streichen, ist es weg. Und ich glaube nicht, dass man dagegen Anträge Geld machen kann, weil da das eigentlich ein Recht, dass der Gebäudewand liegt ja bei der TU.
Okay, jetzt Sie vielleicht mal als Letzter.
Ja, das auch sagen. Wenn ich nur, weil ich mein eigener Objekt noch fotografieren will oder so, der Gebäude oder so, dann muss ich jedes Mal den Autor fragen, der das da rangesteckt hat, an der Wende, ob die das jetzt fotografieren dürfen, wie ihre Hauswand.
Schöner Punkt, das finde ich die U zum Beispiel für eine Werbekampagne oder für ihre Webseite, wo man das Häuser fotografiert und da hat jemand was angemalt, vielleicht sogar was Schönes, dann sollte man die U auch bitte irgendwie ein Recht an ihrem Haus lassen, dass also die Postleute nutzen können. Ne? Also Sie merken, wir haben jetzt mindestens drei Sachen vermischt. Es kam einerseits irgendwie der Input, dass natürlich irgendwie Urheberrecht wahrscheinlich Geld gemacht werden kann, weil das die Schöpfungshöhe überschreitet, ohne Frage, wenn ich drei Stunden hinstelle, irgendwas male, was ganz toll aussieht, dann habe ich daran noch ein Urheberrecht, ohne Frage. Der zweite Punkt ist natürlich, was sagt derjenige, dem das Haus gehört? Der sagt, das gefällt ihm, das hat aber nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Es ist dann trotzdem noch so, dass ich trotzdem noch Urheberrecht daran habe. Und wenn der sagt, das ist mein Haus und ich verklage sie wegen. BGB gibt es seit neuestem jetzt sowas her, seit zwei, drei Jahren gibt es diesen Paragrafen. Jetzt hat man extra das BGB geändert wegen Graffiti, Sachbeschädigung. Genau, wenn man das Aussehen einer Sache nachhaltig verändert, dann kann man auch natürlich von Kali gezerrt werden und muss dann irgendwie Schadensersatz zahlen und so weiter und so fort. Man kann sich sogar strafbar machen mit solchen Geschichten. Trotzdem gilt natürlich Urheberrecht, ohne Frage. Das heißt, wenn ich irgendwas ranmale irgendwo, dann ist immer noch meins, was ich gemalt habe, das darf nicht einfach irgendjemand nehmen. Die andere Geschichte kam nur noch von Ihnen beiden. Was ist jetzt, wenn ich die Uhr das fotografiere, oder zum Beispiel? Ich fotografiere zum Beispiel meine Mama vor so einem Haus, da ist zufällig ein Graffiti dran. Was passiert denn dann? Und ich stelle es vielleicht in meinen Weblog. Also wie gesagt, meine Mutter. Und dahinter diese Häuserfront und da hat irgendjemand ein Graffiti aufgemalt und der ist aber sehr
und explizit nicht ins Kunstwerk, sondern in ihre Mutter.
Okay.
Okay.
Also ich darf da öffentlich Fotos machen, wenn da jemand zufällig drauf ist und wir es aber gar nicht sehen, wenn wir später wieder veröffentlichen.
Was würde passieren, wenn meine Mutter nicht drauf wäre? Ich würde einfach nur ins Haus gehen, okay.
Wenn es dann in das Haus geht, kann es auch wieder okay sein. Ich denke, es darf nur nicht in das Blutfeld selbst und es ist super, dann ist die Blutfeld da drauf.
Hier war noch irgendwo ein Arm.
Wenn ich jetzt mich vom Schiefenturm vom Pisa ablichten lasse, muss ich ja auch nicht unbedingt da jetzt so Verwertungsrechte
bezahlen. Ja, also ich muss also vielleicht noch, wenn du so was kriegst. Sie verkaufen es für 1000 Euro.
Ja, dann natürlich, weil ich das abgeladen
ist,
weil ich
mich
dann
immer gefragt,
da kauft das jemand,
der
ähnlich
gegen der Mutter, die dann
auch
besser wegen dem Artikel.
Also
Sie wollen sagen, der kommerzielle Aspekt hier
rausschlagen. Okay, sagen nicht, wenn ich irgendwas auf die Straße stelle, und hier in der Situation wäre, und vielleicht da irgendwie aus seinem Info schlagen würde, dann muss man jeden Fall.
Also damit haben wir es im Prinzip die Lösung. Es ist tatsächlich so, dass der Gesetzgeber sagt, alles, was im öffentlichen Raum stattfindet, ist einfach auch von daher schon nicht geschützt. Einfach weil die Balance dann völlig verschoben wäre. Ich könnte keine Fotos mehr machen. Oder zum Beispiel, schauen Sie sich zum Beispiel die Fassade an, die schönen Franklin-Gebäude. Also wenn ich die jetzt fotografieren würde von außen oder so, der Architekt würde mich dann verklagen. Das wäre ein völlig haltloses Zustände. Also würde er zu einer Inflation von Klagen führen. Und sowas will der Gesetzgeber natürlich nicht. Deswegen sagt er, alles, was ich in den öffentlichen Raum stelle, ist prinzipiell nicht urheberrechtlich geschützt. Ausnahmen gibt es allerdings bei solchen Geschichten, wie zum Beispiel wenn Christo und seine Frau den Bundestag einhüllen. Vielleicht ist so eine Ausnahme, das bedeutet, wenn irgendwas nicht länger als 2 Wochen in der Öffentlichkeit steht und dann wieder sozusagen weggemacht wird, dann kann ich auch Leute verklagen, die Postkarten mit dem verhüllten Reichstag verkaufen wollen. Also da wird die ganze Diskussion. Alles, was im öffentlichen Raum ist, zum Beispiel die Humboldt-Uni oder das FR-Gebäude oder Hauptgebäude, selbst wenn da Graffitis dran sind, noch und nöcher, darf ich das alles fotografieren, einfach weil der Gesetzgeber sagt, naja gut, das ist im öffentlichen Raum, das wäre also völlig undenkbar, dass ich da sage, da gelten jetzt schon die Urheberrechte.
Ja. Nachbau, also fotografieren, okay, wenn ich das nicht mit dem Nachbau, genauso als fest, dass ich echt klaut, quasi die der Fassade.
Muss ich passen? Weiß ich nicht, was da passiert, keine Ahnung. Also.
Das würde mich schon wundern, wenn das nicht verboten wäre.
Würde mich auch wundern, ehrlich gesagt. Müsste man mal nachschauen. Also schauen Sie mal nach, vielleicht zur nächsten Stunde schaut jeder nach, ob Urhebergesetz in den einschlägigen Kommentaren. Erklären Sie uns das nächste Woche. Ich weiß es nicht, Sie vielleicht nachher.
Es ist dann auch eigentlich so, wenn man schon natürlich ist, wird von einem öffentlichen Gebäude gemacht, dass man sogar eigentlich Urheberrecht hat, dass man
ein
Bild hat. Weil man
selbst
das auf
eine gewisse Art und Weise. Ja, das ist natürlich, das ist klar. Das ist davon unbeschadet. Ne? Wenn ich ein Foto mache, dann ist dieses Foto so als Foto, darf das niemand jetzt nochmal abfotografieren. Oder dass ich sich davon auch wieder Abzüge nehmen und die irgendwie.
Nochmal davon schon.
Naja, eben, genau. Er darf nicht sagen, ihr Foto 1 zu 1. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Zeitung, was weiß ich, Kochrezepte zum Beispiel, ne? Die sind ja normalerweise fallen die nicht unter das Urheberrecht, einfach weil die zu einfach sind und das ist einfach nicht, das gehört nicht so da. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel 1 zu 1 abkopiere, dann verletze ich das Urheberrecht. Wenn ich einfach nur abschreibe und ein neues Layout packe, dann verletze ich niemandes Urheberrecht. Okay, vielleicht genug dessen, genug der Graffitis. Wie sieht es denn aus mit Software? Wir wissen ja, Software ist auch urheberrechtlich geschützt. Wie sieht es denn aus mit zum Beispiel einem Programm, das also Hello World auf dem Bildschirm schreibt? Vielleicht noch Basic programmiert. Ich gehe jetzt her und sage, das ist meins. Alle Studenten, die sowas lernen, im ersten Semester müssen zahlen.
Also damit ist auch keine große Schöpfungshöhe erreicht und ist nicht schützenswert.
Okay, gut. Also ich denke, das ist ein einfacher Fall. Ne? Das einfach die 2 Zeilen oder die 1 Zeile, da passiert nichts. Was ist, wenn ich es in Assembler mache? Sprich, ich fülle ein paar Register, die noch rumschieben. So. Also ich habe vielleicht schon 20 Zeilen. Ne? Was passiert dann? Assembler. Ja.
Nochmal vielleicht ein Wort?
Ja, das war natürlich, wenn ich eine Software da habe.
Das ist schön, dass das kommt jetzt. Also es kommt diese schöne Vermischung, die man normalerweise 1-2 Monate später hört. Ja, Patente irgendwie auf Urheberrecht, Urheberrecht auf Patente und so. Ne? Vielleicht wissen, ich denke, Sie wissen es wahrscheinlich. Ne? Muss ich Urheberrecht anmelden irgendwo? Okay, das heißt, ich muss nirgendwo hingehen und sagen, ich will doch Urheberrecht für mein Assembler-Programm haben oder sowas. Der Witz ist am Urheber, das steht einfach so. Ich tue irgendwas, ich muss nichts weiter tun, ich muss zu niemandem, ich muss zu keiner Registrierungsstelle gehen, ich muss nichts irgendwo anmelden, keine Kopien hinterlegen und so weiter und so fort. Das kommt einfach so, das Urheberrecht zu mir. Das war mal anders, aber die Idee ist schon gar nicht so abwegig. Das war auch in Deutschland schon mal so, dass man irgendwo Kopien ablegen muss. In Amerika war ich ganz sicher, bis in die 60er Jahre musste man auf jeden Fall Kopien von irgendwelchen Werken irgendwo 3 Stück ablegen, damit man die Urheberrecht geltend machen konnte, sonst halt nicht. Und da hat man irgendwann gesagt, das ist ja völlig absurd, weil wenn eh alles runterfällt, was irgendwie länger als 10 Zeilen ist, dann brauche ich auch nicht mehr diese merkwürdige Registrierungsprozedur. Er sagt einfach, Urheberrecht gilt. Einfach so, passiv. Das heißt, wenn Sie irgendwas aufschreiben, dann ist das einfach wie das. Punkt aus. Dann kann man nicht weiter gemacht. Das ist natürlich eine Frage, die sich vor Gerichten manchmal stellt, klar. Dann hilft es natürlich, sowas veröffentlicht zu haben, zum Beispiel. Oder genug Zeugen zu haben, oder glaubwürdige Zeugen als der Gegner. Aber es gibt.
Nee, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Was passiert, wenn bei den 20 Zeichenprogrammen leider überhaupt nichts von Ihnen gibt, wenn man das nachweisen
kann? Was ist denn überhaupt das Problem bei 20-Zeilen-Programmen? Ich hatte ja eben noch eigentlich angefangen mit Assembler. Ich schreibe es auf Assembler, in Assembler schreibe ich ein Programm, was nichts weiter macht als Hello World vom Bildschirm auspusten. Oder von mir nach Standard Out. So. Das ist das Problem, was wir haben. Ja. Das ist dann das 100-Zeilen-Mitte. Das ist dann wieder veröffentlicht. Also das würden Sie dann aus dem hohlen Bauch als Gesetzgeber sagen. Wir machen ein scheiß Programm, das Sender auch nichts weiter macht als Hello World. Von Bildschirm schreiben. Ja.
Ich würde mal sagen, es ist
immer so, dass man eben, also der Punkt ist natürlich auch, was macht denn jemand, zum Beispiel als Student wie Sie, Sie müssen jetzt im ersten Semester, müssen Sie jetzt auf einmal auch so ein Programm schreiben. Der Lehrer sagt, also schreiben Sie jetzt mal ein Programm, ein Assembler, was also auf dem Bildschirm schreibt, Hello World. Sie schreiben das Ding, und Sie können vielleicht gar nicht anders, als das genauso schreiben, wie jemand, der es schon mal vorher geschrieben hat. Das heißt, wenn da nicht irgendwie schon genug Potenzial ist für Abweichung oder für Eigenes, dann kann man einfach auch nicht behaupten, dass es eine eigene Schöpfung wäre. Sprich, wenn sich aus der Fragestellung die Lösung ziemlich eindeutig ableiten lässt, dann hat es schwer, über das Geld zu machen.
Ja. Die Frage jetzt sind wir dabei dem Problem. Ja, ich schreibe jetzt ein 100-Zeilen-Programm, mein Ding ist jetzt schöpfungsmäßig irgendwas nicht in Hello World. Ich schreibe jetzt ein 1000-Zeilen-Programm, wo meinetwegen vielleicht ganz 100 Zeilen, 50 Zeilen drin sind, die das Ähnliche machen, die ähnlich aussehen, was ist denn dann? Wer habe ich denn das Urheberrecht an dem Fall, weil ich da ein bisschen was verwendet habe, was so ähnlich aussieht? Oder?
Ja, und wer jetzt genau. Frage ist, ob sie es verwendet haben oder ob es zufällig passiert ist. Wenn es zufällig passiert ist, dann kann man hier nichts. Deswegen macht man sowas auch ganz gerne, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn jemand will Software nachbauen, was vielleicht vom Prinzip her okay ist, dann müssen die aber zusehen, dass sie nicht den Quellcode von dem Gegner benutzen sozusagen, das dann praktisch schon abschreiben, sondern die müssen zusehen, dass sie praktisch irgendwie die Spezifikation ableiten und auf dieser Spezifikation hin dann das Programm neu schreiben. Das dürfen sie dann. Wenn es dann Ähnlichkeiten gibt, dann ist es okay. Es ist wieder nur eine Frage des Beweises dann im Prinzip für mich.
Ja. Haben
ja, ja, genau, davon sprechen wir. Also das mit diesem, was ob das Programm dasselbe tut oder dieselben Effekte hat, ist wieder eine andere Frage. Aber wenn man jetzt in die Schutzfähigkeit zum Beispiel von Benutzeroberfläche kommt, das wollen wir einfach nicht mehr anwenden. Nur vielleicht ganz kurz, aber dieser typische File-Menüpunkt, wo dann einfach nur steht, Open, Save und Save As, das ist zum Beispiel nicht urheberrechtlich geschützt. Da hat am Gericht irgendwann mal gesagt, da gab es natürlich auch einen Streit zu. Am Gericht haben wir gesagt, das ist also zu... wieder zu generisch, da steckt zu wenig Eigenes drin, das ist einfach ein Stammer, der sich irgendwo gebildet hat und daraufhin gab es halt keinen Schutz. Gut, haben wir das. Achso, vielleicht noch als allerletztes. Wenn ich jetzt eine Zufallsfolge von Worten völlig sinnlos aus dem Duden einfach so ausgewählt, mache ich jetzt als großer Künstler und veröffentliche das. Ist das denn geschützt oder ist nicht geschützt? Also ich mache das schon als ernsthafter Künstler und habe damit künstlerische Absichten. Ja, was passiert denn? Achso, das ist der eine Punkt, ja genau. Aber ich würde sagen, prinzipiell fällt das schon unter das Urheberrecht. Sobald ich das tue mit einer gewissen Intention und auch selbst tue, dann fällt es runter. Was passiert, wenn ich jetzt ein Programm schreibe, was aus dem Duden einfach nur Zufallswörter rauswählt und die in der Zeichenkette schreibt?
Ja. Dann ist es praktisch zitiert, oder? Also wenn ich...
Aha, ganz falsch, ganz falsch.
Nee, dann ist es aber...
Ich würde auch nicht sagen, Urheberrecht, also das Programm an sich ist jetzt die Frage,
aber nee,
das
Programm
drin also das Ergebnis ist, glaube ich, nicht urheberrechtlich.
Warum
ist es? Weil es purer Zufall ist. Also es ist wirklich, es hängt ja, der Zufall hängt in dem Fall nicht von der Menschen ab, der das Programm.
Okay. Es ist also sozusagen keine eigene Schöpfung. Ja. Ne? Also nicht die Schöpfung eines Menschen, sondern es ist einfach die Schöpfung eines albernen Algorithmus, der eigentlich weiter noch zufällig dort auf dem Boden aussieht. Ne?
Noch ja, nichts anderes habe ich doch in einem Schritt vorher selber gemacht.
Ja, aber Sie haben es selber gemacht, das ist der Punkt.
Aber das sehe ich doch dem Output nicht mehr an.
Wer das ist egal, es geht dann darum, wie es passiert ist. Das müssen wir im Zweifel vor Gericht zeigen. Ne? Aber nicht rausstellen, Sie haben einfach diesen Programm benutzt, was zufällig Wörter aus dem Boom rausgenommen hat. Man schreiben die auf einer Vierseite und wollen darauf Urheberrecht haben, dann kriegen Sie es nicht.
Und wenn ich sage, ich habe es selber rausgeschrieben,
dann kriegen Sie es. Ja, Sie haben es auch nicht gesehen, deswegen.
Ja. Also ich habe neulich von einem Künstler gehört, der hat einen Künstler, irgendein Programm das Internet durchposten lassen, also zahlreiche Nachrichtenseiten zu machen. Mhm. Immer die gerade häufigsten Wörter auf einem Bildschirm anzeigen lassen.
Okay.
Und das wurde als Kunstwort anerkannt und ja. Halt als Symbol Fremdwerte. Also da war ein Punkt, der Künstler natürlich auch mit einem Maschinen programmiert, ein beständig anderes
würde wahrscheinlich in dieses Spannungsfeld fallen. Also ich kenne den Fall jetzt nicht, aber vielleicht schicken Sie es einfach mal über die Liste oder sowas.
Ich habe keinen Link dazu. Ich habe das vor so. Mal
im Fernsehen gesehen. Ah ja, okay. Das, okay. Weiß ich, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich würde aber gerne weiter an Text kommen, sonst kommen wir wieder in Zeitprobleme. Also ich hoffe, dass es irgendwie klar ist, Urheberrecht irgendwie, eigene Schöpfung, gewisse geistige Schöpfungshöhe, muss ich nicht anmelden, hat mit Patenten gar nichts zu tun erstmal. Denn zu Patenten kommen wir später. Okay. Gut, dann machen wir weiter. So. Wenn es da irgendwas gibt, was alle interessieren könnte, dann nicht melden. Gut. Also, wie gesagt, Patente heute. Kurze Geschichte des Patentwesens. Jetzt mal eine Stunde lang schön Jahreszahlen. Nein, das ist was zu scharf. Also, ich bringe ja keine einzige Jahreszahl. Sogar wenn Sie sich dafür interessieren, dann gucken Sie einfach nach. Mehr als genug Quellen dazu. Also, wen das ist wirklich brennend interessiert, was es im Patent gab, zum Beispiel, all solche Geschichten. Grob gesprochen, so circa vor 400 Jahren gab es das erste, was so in Europa als Patent gilt. Amerika gab es ja damals noch nicht. Und Patent kommt also schon allein vom Wortlaut her, hat es viel zu tun mit Monopolen. Das heißt, die Krone oder zum Beispiel der König hat dann irgendwann mal gesagt, okay, du kriegst jetzt ein, oder sie kriegen jetzt ein Monopol auf dieses und jenes. Zum Beispiel darauf, keine Ahnung, Äpfel zu verkaufen, sondern auf dem Markt. Das wäre zum Beispiel ein Monopol. Oder sie dürfen, wirklich Bier brauen. Im ganzen Land Sachsen und kein anderer darf. Also jeder, der Bierbrauen will, braucht eine bestimmte Erlaubnis, wird eben ein Monopol von gegeben. Und so, solche Monopole nannte man im Prinzip Patente. Also Patent, lateinischer Begriff. Ich bin ja auch nicht vollständig bewandert, jedenfalls. Das ist so in etwa sozusagen die Wort- und auch Sinnherkunft. Das ist ein Patent ist nichts weiter als ein Monopol, was die Krone sozusagen vergibt, entweder an besonders getreue Untertanen, die sich besonders hervorgetan haben, oder im Krieg oder so. Oder die, die der Krone besonderen Gefallen getan haben, die vielleicht adelig sind, die dürfen dann bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel, weil sie Steuern eintreiben oder sowas. Ja, das durften nur die Adligen machen, die haben also ein Monopol bekommen oder ein Patent dafür, Steuern einzutreiben. Oder mit den Landkreisen. Das heißt, die durften rumfahren und sagen, ich treibe jetzt hier Steuern ein. Und kein anderer durfte das. Ne? Und irgendwann gab es dann so Geschichten, da wollte zum Beispiel der englische König wollte zum Beispiel irgendjemand aus Italien locken mit dem Handwerk. Ich glaube, es ging dabei um irgendwas mit Glas. Also irgendeine Glasgieß- oder Glasbläserkunst wollte er nach England holen. Der hat aber gesagt, nö, das mache ich nicht. Warum soll ich das tun? Daraufhin hat also der König gesagt, gut, also du kommst bitte hierher und bringst das irgendwie 3-4 Mann von mir bei. Dafür kannst du das 10 Jahre lang als einziger tun. Im ganzen Königreich England. Darum ist er hingekommen, hat er sozusagen 10 Jahre lang durfte alleine sozusagen Gläser produzieren und die verkaufen, hat viel Geld verdient, hat ein bisschen was dem König abgegeben und irgendwann nach 10 Jahren wusste dann im Prinzip 10 Lehrlinge, wussten dann, wie man das selber macht. Das ist also etwa der Anfang von Patenten gewesen. Ja, Leute, die irgendwas besonders Tolles konnten, die wollte man dazu bekommen, das auch aktuell selbst zu tun oder im eigenen Land oder vielleicht überhaupt erstmal rauszurücken, was sie da Tolles erfunden haben. Dann habe ich gesagt, okay, ich kriege also jetzt das Patent. darauf, das alleine machen zu dürfen, nur anders machen. Also so etwa kam das Ganze. Das hat man natürlich irgendwann verfestigt mit irgendwelchen Regeln, Gesetzen und was da gibt. Also es gibt eine europäische Patentübereinkunft, die ist praktisch einschlägig in Deutschland. Wir sind halt mit dem EU-Direktiven EU-Recht schlägt deutsches Recht. Und deutsches Recht muss prinzipiell immer das umsetzen, was das EU-Recht vorsieht. Es gibt also auch noch ein deutsches Patentgesetz natürlich. Aber die europäische Patentübereinkunft von, weiß ich nicht, wann das genau ist. Es gibt jedenfalls ein Patentamt in München, das ist für Deutschland zuständig. Und es gibt eins, was für Europa zuständig ist. Also Patente prinzipiell muss ich anmelden. Ich kann ja irgendwas erfinden und denke auf einmal, ich Patentschutz. Ich muss also im Patentamt hingehen und sagen, ich habe was Tolles erfunden, dafür hätte ich jetzt gerne Patent- oder Monopolschutz. Ja. Um das jetzt mal kurz so ein bisschen hier, das ist ja eine Einnahme für die Kohle, Förderung und Innovation, jedenfalls, und die Amis haben daraus noch gemacht, das klingt ganz gut und wird häufig zitiert, so in einschlägigen amerikanischen Texten, das steht auch in der Verfassung drin, das Ziel von Patenten ist, to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times for authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. Sprich, das Ganze wird sozusagen unter das Ziel gestellt, den Fortschritt der Wissenschaft und der Künstler. Also damit geht es um Copyright und Patente. Ja, um das sozusagen zu fördern und zu schützen, gibt man den Autoren oder den Erfindern Monopole auf das, was sie da geschaffen haben. Also von daher sind natürlich Urheberrechte und Patente schon ähnlich, aber sie haben natürlich miteinander wenig zu tun. Ja, genau, so ist das. Und wie gesagt, der Punkt ist einfach, wenn ich ein Patent anmelde, dann muss ich es dem Patentamt so erklären, dass es jeder versteht, was ich da gemacht habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was hat der Nobelpreis Erfinder?
Achso, Riesenmagnet-Widerstand.
Genau, der Riesenmagnet-Widerstand.
Ich habe irgendwas notiert. Er kommt, glaube ich, auch irgendwas wohl. Also jedenfalls,
wenn ich sowas habe, eine tolle Idee, wie ich jetzt noch mehr Informationen auf einer Festplatte unterbringen kann, dann muss ich es in meiner Patentschrift oder in meiner Anmeldung des Patentes sagen, Freunde danach, so und so sieht das aus und so kann man den Effekt erzielen, den ich da erfunden habe. Ne? Das muss klar sein für den Fachmann. Der Fachmann, der Schützen, genau. Wird also danach nachvollziehbar sein, wie diese Erfindung zu machen ist. Ja? Und dafür kriegt der Erfinder sein Monopol. Darf also, weiß ich, 15 Jahre, 16 Jahre, das Ding allein kommerziell ausweiten. Das ist so der Grunddeal, der da stattfindet. Sprich, es ist im Prinzip nichts weiter als so eine Art Vertrag im übertragenen Sinne zwischen der Allgemeinheit, vertreten wir das Patentamt, und besonders hellen Geistern, die eben solche Sachen erfinden. Das habe ich schon mal gesagt, Patente beziehen sich auf Erfindungen, Urheberrecht bezieht sich immer auf irgendwelche Werke, die halt gewöhnlicher Kunst überschreiten. Patente Erfindung, Urheberrecht, literarisches Zeug und so weiter und so fort. Okay, also jetzt habe ich noch so eine schöne, vom letzten Mal noch über so einen Ablaufplan, wie das alles abläuft. Die Erfinder hat eine tolle Idee. Überlegen Sie, was mache ich jetzt? War das für mich? Sehe ich zu, dass ich das irgendwie geheim nur mache oder sowas? Ne? Naja, und die Allgemeinheit hätte es natürlich gerne. Die würde unglaublich gerne wissen, wie dieser große Magnet-Riesenwiderstand funktioniert, damit sie noch größere Festplatten bauen können. Ne? Also was passiert, die sagen, Mensch, du hast echt eine tolle Idee gehabt, aber der Erfinder denkt sich, wenn ich euch das jetzt gebe, dann habe ich ja ein Problem. Ne? Das Problem ist Ihnen schon klar, oder? Können wir jemand sagen, was das Problem ist? Ja?
Wenn jeder braucht Nachlager, die Voraussetzungen machen und reine Proben, der hat nichts davon, der Endeffekt.
Eben, weil die Erfindung an sich ist ja wieder nichts weiter als ein geistiges Konstrukt. Das heißt, der Wert, wenn das ist, also der Wert ist praktisch null, der Tauschwert, wenn es jeder benutzen darf, und der Gebrauchswert ist sehr hoch, und von daher hat man also ein Problem, was allgemeiner gefasst und generell sozusagen unter dem Problem der Bereitstellung öffentlicher Güter auch diskutiert wurde. Okay, also wie gesagt, da gibt es einen Konflikt und ein Problem, ja?
Ich habe noch mal eine Frage zu der US-Verfassung, die ja behauptet, dass die Wissenschaft fördern würde. Deswegen die linken Menschen da auf der linken Seite das noch verbessern. Also ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Warum fördert das die Wissenschaft?
Ja, also wie gesagt, wir haben diesen Konflikt. Also, kurzum, wenn wir kein Patentrecht hätten, wir hätten kein Patentrecht, wir hätten keine Patentämter, wir hätten überhaupt niemanden. So, ne? Dann hätte der eine tolle Idee, denkt sich aber, bevor die Allgemeinheit mir das klaut, wenn ich keinen Cent dafür kriege, sehe ich zu, zum Beispiel ich habe einen neuen Motor erfunden oder sowas, ne? Dann sehe ich zu, dass ich vielleicht lieber Autos baue und die Motorhaube so zuschraube und so verschweiße, dass die niemand aufkriegt. Ja? oder ich habe zum Beispiel eine tolle neue Software gefunden, da würde ich natürlich nie den Quelltext rausgeben, die APIs irgendwie verschleiern, was weiß ich, alle möglichen Fragmente da reinbasteln in den Code, damit er irgendwie unleserlich wird oder sowas. Ne? Also ich würde zusehen, dass der Allgemeinheit nicht erfährt, dass ich da tolles für eine Idee gehabt habe. Ne?
Ja, Patent schon trotzdem verschleierte Software.
Ja, für diesen Problem kommen wir später noch, dass natürlich das, die Allgemeinheit natürlich auch aufbauen will und dass der Patentenhaber sich natürlich daran hindern kann, aber das ist nun mal, leider wird es, also, wie soll ich sagen, ich kann halt nicht das Beste aus allen Welten haben, ne?
Wie vielleicht erstmal. Ne? Ja, das hat man vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch ein anderes Problem, aber im Prinzip berühmten Patent, ja, die Offenlegung der Erfindung und wenn der Kommission ausfällt, läuft dann das jeder wieder weiter zweiten. Genau. Das steht dir jederzeit frei, um Patentschriften einzunehmen. Ja. Und selbst auf Grundlage dieser Erkenntnisse weiter zu erfinden, kannst du natürlich uneingeschränkt werden, wenn die anderen Patentrechte nicht existieren. Aber die können das dann eben auch nicht so ohne weiteres. Und drittens lohnt es sich viel mehr in Forschung zu investieren, wenn du weitere Studien so dann wird auch vermarkten. So. Ja. Das sind so die Teile, die diese Forschung zu beschleunigen. Es ist natürlich so, dass die Fristen, mit also vier Jahre so ein Patent geht, weil festgelegt worden sind, weil die Forschung noch ein bisschen langsam und unter können die Dinge auch haben. Oder?
Also denken wir an sowas wie Dampfmaschinen oder sowas. Ja. Also hat die halt jemand erfunden und hatte das Problem, okay, wenn ich das jetzt alle verrate, dann bauen die jetzt alle nach und ich kann meine Kosten manchmal decken. Ne? Also bin ich aber so ein Patent besser bedient. Die Öffentlichkeit ist halt auch besser bedient, weil nach 15, 16 Jahren kriegen die sozusagen das Wissen und können also Dampfmaschinen bauen wie der Teufel und die noch verbessern, ohne halt sich jemals wieder an diesen ursprünglichen Erfinder wenden zu müssen. Ne? Ansonsten ist es halt so, natürlich kann ich so ein Patent angehen. Das ist ja der Witz bei dieser Geschichte. Das ist Offenlegung, stand nämlich immer noch an der Tafel hier, dass ich so darlegen muss in der Patentschrift, dass jeder nachbauen kann. Also wenn ich das voll erfunden habe, dann muss ich auch wirklich vollständig verraten, wie es funktioniert. Wenn ich das nicht tue, kriege ich mein Patent nicht. Ne? Das muss jeder, weil das ist Fachmann zum Beispiel aus ihrem Gebiet, müsste jetzt also irgendwie, weil ich den MP3-Codec zum Beispiel nachbauen kann. Ne? Also dieses MP3-Patent muss so verfasst sein, ist wahrscheinlich auch so, dass jeder nachbauen kann. Ne? Ich darf es natürlich nicht so, Leute, dann muss ich halt irgendwie Gebühren zahlen als Fraunhofer. Aber das ist ja völlig okay, ich meine, das bringt mich ja nicht um, wenn ich das zahle. Wenn ich den Codec verbessern will oder was Tolles draus machen will, dann zahle ich halt meine Lizenzgebühren an Fraunhofer und mache da noch was Besseres draus, sondern immer noch mehr, als ich es nicht gehabt hätte. Also wir haben das besser wissen sagen können.
Ja, also der Argument war jetzt, dass ein finanzieller Anreiz für den Erfinder,
ja, genau,
das zu patentieren.
Exakt.
Aber für mich ist die Lizenzkosten quasi gerade der Grund, der wir dann nicht weiterzuentwickeln, sondern vielleicht auch sowas zu
entwickeln. Ja, aber. Das ist auch ein Vorteil, aber also, ja, es gibt natürlich immer Leute, für die ist sozusagen die Nutzung dieser Erfindung nicht so viel wert, die Lizenzkosten hoch sind. Das kann passieren, natürlich passiert das. Aber andererseits, wenn ich jetzt wirklich ein großes oder selbst ein kleines Software spiele, geht jetzt also nicht Open Source Fiddler, sondern ein ganz normales Software-Buch. Dann brauchen wir aus irgendwelchen Gründen, die bauen halt nicht so kleine Dinger, sondern MP3, wie nennt man die, MP3-Player, dann brauchen sie halt irgendwie, müssen sie von Fraunhofer das halt lizenzieren. Ne? Und dann kostet sie das pro Stück, ich glaube, 1,50 Euro. 50 vielleicht. Oder ich zahle einmal 10.000 Euro, dann mache ich es irgendwie auch. Ne? Aber es ist nicht unbezahlbar. Ja.
Also ich würde feststellen, dass andere Codecs, die auch dieses Zwischenabschluss-Idee verwenden, dann sicherlich ein Stück weit die Erkenntnis verwenden, die Frauen selbst in ihrer Forschung haben, weil der Typ für den Fall dann den Hintergrund einzuziehen. Also, ich glaube, das Patent verletzt worden, aber der
Also klar, ich meine, für jeden Ingenieur ist ja auch irgendwie klar, okay, wenn ich es weiß, es ist physikalisch und informatisch möglich, keine Ahnung, Audioinformationen von 100 Megabyte auf 5 Megabyte runterzuschrumpfen, so, dann werde ich auch einen Weg finden, das irgendwie hinzukriegen. Deswegen wird ja auch so häufig ein Patent herumentwickelt. Also ich habe immer die Entscheidung oder die Option als, zum Beispiel als Öffentlichkeit, die jetzt irgendwas machen will. Und der ist so ein blöder Erfinder, der hat ein Patent, der ärgert mich, der will Geld von mir haben. Ne? Dann kann ich entweder sagen, okay, ich bezahle ihm das Geld, oder ich entwickle um das Patent herum. Dass ich also seine Patentrechte nicht verletze. Dass ich zwar trotzdem denselben Effekt erziele, aber ich seine Rechte nicht verletze. Zum Beispiel, wenn ich auch Forbes oder sowas, oder zum Beispiel jetzt der Linux-Kernel, wenn also Microsoft ständig ankommt und sagt, hey, die haben auch ein paar Patente oder so, da lacht natürlich Linux Torvalds drüber und sagt, hey, wenn die Linux zeigt, endlich war freundlicherweise, dann würden wir gerne darum das alles sozusagen sofort ausbauen auf dem Kernel. Drumherum entwickeln und schubst die hoch sind eure Patente wieder zum Platz. Das ist immer das Problem. So. Ja, Sie vielleicht noch
erstmal? Wie fällt das die Fanfaktor quasi kaufen für den Record, den noch verbessern, sonst nichts nach? Könnte ich wieder ein neues Patent anmelden?
Ja, wir können uns mal ein Patent anmelden auf die Verbesserung natürlich.
geht.
Ja. Geht denn immer noch, wenn ich dafür Geld bekommen würde, das zurück zu dem
ursprünglichen? Naja, Sie müssen wahrscheinlich so formulieren, dass sozusagen nur die Verbesserung selbst sozusagen patentieren und nicht das, was Sie übernommen haben von Fraunhofer oder Thomson oder sonst wem. Cicero, ja.
Ja, muss ja auch die finanzielle Seite der Patenten sehen. Natürlich, wenn die Patenten machen, muss man Geld verdienen. Aber es gibt so viele Beispiele, dass die Geschichte da ist, da wurden die Notinvestitionen gemacht und dann wollte das die Bauer keiner mehr auf dem Markt haben. Und da hat schon mein Kredit gemacht oder wer es macht. Das andere ist natürlich, wenn ich mir Geld verdiene, also ich werde ein Patent ab, ich verdiene dann Geld. Es gibt natürlich aber auch massenhafte Patente, die wurden einfach nur aufgekauft und im Schrank abgeschlossen, die dann auf den Markt kommen, damit eben andere bestehen und versuchen ja nicht nur, wenn sich irgendwie die Welt bringen, die gedrängt werden.
Ja, jetzt kommen wir schon wieder in die strategischen Dimensionen des Freifahrts. Wir wollen erstmal die Basis legen, verstehen, was Patente sind.
Also ich habe noch eine Frage zu gerade eben. Also wenn ich jetzt den MP3-Codec habe, ich verbessere den jetzt und melde darauf ein Patent an, muss jetzt derjenige, der meine Verbesserung benutzen will, vorher noch das Patent an der MP3.
Ja, der muss von Fraunhofer der Lizenz gehören.
Und da muss er noch mein Patent.
Richtig.
Also muss ich ja dreimal zahlen.
Eben, das heißt es so, wenn Sie einen MP3-Player bauen und MP3 abspielen wollen, dann müssen Sie wahrscheinlich an Thomson zahlen. Für, keine Ahnung, 20 Patente. Dann müssen Sie an Cisco, das ist eine italienische Firma, so ein Patent-Troll. Im weitesten Sinne. An die müssen wir auch Geld zahlen, weil die haben irgendwie von Philips, glaube ich, Patente aufgekauft, die zurzeit im MP3-Standard auch irgendwie valide sind. Das heißt, sie müssen an mehrere Patente Pech haben, dann bauen sie einen MP3-Player und auf einmal kommt eine vierte Partei und sagt, sie haben auch Patente. Ja,
also es ist doch eher marktschädigend dann, oder? Also ich meine, das ist doch dann marktschädigend. Warum sollte ich dann auch einen MP3-Player dann bauen, wenn ich die Hälfte von dem Geld, was ich erwirtschafte, wieder abkriege?
Das ist ein riesiges Problem. Also es ist natürlich ein bisschen so eine optimale Welt, in der ich alle Patente kenne, sofort weiß, wenn ich was entwickle, okay, weil jetzt gerade dieses Patent oder sogar diese Patentschutz hat mir geholfen, das und das zu entwickeln. Das ist natürlich völlig absurd heutzutage. Wenn ich eine Software baue, dann werde ich kaum zum Patent angehen, mir sämtliche Softwarepatente, die ich lese, keine Ahnung, alle 20.000 sogar europäische Patentanwendungen liegen und da versuchen, Inspirationen zu bekommen. Das ist aber ja nicht mehr so. Heute baue ich eine Software und danach werde ich wahrscheinlich meine Anwaltsabteilung, also meine Rechtsabteilung, und muss dann irgendwie gucken, ob ich Softwarepatente verletze. Und dann müssen wir entscheiden, wollen wir es jetzt bezahlen oder wollen wir so tun, als ob wir die gar nicht kennen. Also das ist halt ein bisschen lustig natürlich für uns so als Studenten oder ja auch als Tutoren oder so, ne? Aber machen Sie sowas mal, das ist kein Spaß, ne? Weil wenn Sie dann wirklich Unterlassung verklagt werden oder so, dann können Sie den ganzen Kram einstampfen oder Sie müssen total viel Geld bezahlen. Dann kommt vielleicht mal ein Dritter oder Vierter und die auch noch Geld haben. Es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert. Also es gibt nicht nur Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Kartenausschnitte und Webseiten zu finden für Anfangskits, sondern es gibt auch Firmen, die haben sich darauf spezialisiert zu gucken, wen können wir jetzt am besten verklagen. Irgendwie Patentverletzungen. Ne? Das ist so dieses Geschäftsmodell der Patenttrolle. Ich hatte es irgendwie in der letzten E-Mail angesprochen kurz, und gesagt, schauen Sie sich mal an, diese Klage, die gerade läuft. Hat sich sie mal angeschaut? Red Hat und Lobby haben gesagt, verklagt. Von wem, warum? Sie nicken?
Ja, den Namen der Firma habe ich vergessen. Verklagt wegen der Patentverletzung und dann ja, ist das viel mit einem Patenttroll, das heißt, das Patent hat erworben, gekauft. Und verklagen jetzt lustig alle die genau die Patent
haben. Und es ist genau wie der Chef neulich in seiner Vorlesung, wie ich auch erwähnt hatte, man guckt natürlich immer, dass man den Reichsten findet. Ne? Man wird jetzt nicht irgendwie Linus Torvalds persönlich verklagen, das will man von dem holen, der hat wahrscheinlich nichts, also jedenfalls ist er noch nicht viel. Man wird auch nicht die TU oder zum Beispiel persönlich verklagen, weil ich die Jenkins-Kiste habe, sondern man wird natürlich Red Hat immer mitverklagen, weil die haben ordentlich Kohle. Und wenn ich also ein Patent habe und behaupte, ich habe, keine Ahnung, 100 Patente verletzt in irgendeiner, ich glaube, es geht nicht um den Linux-Kernel, sondern es geht um irgendwas, ein Gnome oder sonst wo. Und wenn ich das nicht verletzt habe, dann ich eventuell zahlen. Das zieht sich ja so nicht hin, diese Streitigkeit. Wer weiß, wie die Leute das irgendwie aufklärt. Aber das ist so ein Modell, was ich aufgelegt habe.
Ja. Ich habe eine Frage, warum einfach so viel um wir hier im Source Code alles nicht offenlegen, weil das macht jetzt auch nochmal. Ich bin jetzt nicht eine Software-Bühne, mache halt auch was, verschleiere so ein bisschen, auch bei wem sich Software-Patente verwendet. Sieht ja keiner außen, die Oberfläche, wie meine, wegen ganz anders aus, und dann kann keiner sagen, die Oberfläche hast du mir geglaubt, oder dann bin ich auch aus dem Schneider.
Ja, ja,
muss ja nichts preisgeben, Urheberrecht, und was auch immer, wie ich denn da mache, so, und dann immer noch bei der gleichen Sache, da kann ich auch
also Patente, wir bleiben jetzt vor, Patente schützen immer nicht irgendwie den Source Code, sondern Patente schützen nur die Funktionalität, also irgendeinen Effekt.
Ja, und die Funktionalität ist jetzt eigentlich super neu, aber was da drin steht, kann ich halt sonst woher geglaubt haben, und welche Routinen von dem genommen haben.
Das wäre dann ja Urheberrecht.
Ja, aber gut, aber jetzt sieht ja keiner, da kann ja keiner reingucken, weil ich das ja nicht weiß, geht ja nicht, weil Wobei, das muss es auch nicht, also kann ich dann auch schon sagen, die Präzedenz war, dann kann man da eine Klage machen.
Ja, die vermischen jetzt ein paar Sachen. Ja, wenn jetzt natürlich so Routinen klauen oder die Source Code, dann haben sie natürlich die Urheberrechte. Wenn jetzt ohne Funktionalität zum Beispiel das One-Click-Patent von Amazon verletzen und das Patent von denen hätte noch Gültigkeit, jetzt im letzten Fall, dann können sie es ja schlecht verheimlichen. Also wenn sie eine Webseite machen und dann machen sie einen Webshop und sie haben so eine Funktionalität, die wollen sie ja verschicken, haben ihre Kunden auch. Und wenn
die
Patente verletzen, dann kann man das schon normal nachvollziehen.
Wenn ich jetzt nur Software, wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, ich auch ein Programm, das wieder draußen.
Ja, das muss ja was tun, das Programm
muss ja. Ja, was tun. Nach was ich tun, ist es irgendwas anderes, okay, aber ich bin dann wieder bei der Frage, was ist mit dem Code und Urheberrecht, das kann man da gar nicht nachvollziehen. Also, jetzt wäre der beim Urheberrecht richtig, dann würde ich
also, wenn jetzt nur im Urheberrecht. Dann muss ich im Zweifel, kann der Richter wahrscheinlich sogar sagen, jetzt zeige ich mal her, was ist denn jetzt raus, oder? Ich brauche mal genau wissen. Das ist, ich meine, es gab ja diese ewig lange Geschichte mit Scope und Fehler und die alles geplant, alle, glaube ich, ja, genau. Und jetzt ist immer gemacht, weil es klappt. Also wir haben wirklich gesagt, ihr verletzt alle unsere Urheberrechte an alten Unix-Varianten. Und jedenfalls hat das Gericht irgendwann gesagt, nichts ist Pustekuchen, könnt ihr vergessen, verletzen. Mussten wir noch einpacken. Also wer da vielleicht mal gucken, so in die Richtung, die er gerade angesprochen hat, diese SSCO hieß die Firma. Und die haben verklagt. So ziemlich alle Linux-Firmen unter der Sonne haben die verklagt, weil alles Geld hat. Okay. Ja, gut, wir machen einfach weiter jetzt ein bisschen Text hier. Also wie gesagt, tolle Idee. Öffentlichkeit ist begeistert, will unbedingt diese tolle Idee haben. Er will sie natürlich nicht hergeben, weil er hat ja nichts davon. Also was macht er? Die Öffentlichkeit sagt, lieber König, liebe Königin, ne, gib dem Mann ein Patent. Ne. Daraufhin sagt er, jawohl, so Polizei und Gericht sind auf deiner Seite und du kriegst jetzt ein Patent von uns. Und daraufhin verrät er den ganz tolle Idee, so etwa. Und dadurch wird dann der Forschung gefördert und so weiter. So sieht es also aus in der Modellwelt, wenn ich so will. Ja, wie gesagt, nochmal hier ein bisschen bildlich veranschaulicht hier. Okay. Das Problem, was wir dadurch haben, ist natürlich, was schon angesprochen wurde, so ein bisschen, auf einmal verletze ich ständig irgendwelche Patente. Also ich habe die Urheberrecht, ich habe Patente und bin nur jemand, der in den Wettbewerb einsteigen will mit einem tollen neuen Produkt. Und auf einmal kommen ständig irgendwelche Patentinhaber oder irgendwelche Patentrolle und verklagen mich, wollen ganz viel Geld von mir haben und bringen mich praktisch zur Insolvenz. Dann ist dem Wettbewerb wenig geholfen und so weiter und so fort. Also darüber kann man trefflich streiten und sich trefflich aufregen und so weiter und so fort. Wir machen weiter. Und zwar gucken wir uns mal wirklich echte Patente an. Von diesem Herrn Grünberg, das ist tatsächlich der Magnetfeldsensor. Ohne Magnetfeldsensor hätte ich hier keine 40 oder 80 GB auf der Festplatte. Wir haben es mitbekommen, der Mann hat den Nobelpreis gewonnen, ne? Gerade vor ein paar Tagen in Physik. Vom Forschungszentrum Jülich, der hat also praktisch die Technologie erfunden, mit der man relativ viele Informationen auf der Festplatte unterkriegen kann. Und das ist praktisch so ein Ausschnitt aus der europäischen Patentanmeldung. Ne? Die hat dann also eine Nummer, die hat ihren Anmelder, also die K-Forschungsanlage Jülich, hat einen Erfinder, der hat einen Namen. Und dann sind die ganzen Vertragsstaaten gelistet, in denen dieses Patent gültig hat. Durchgehört. Das ist Österreich, Belgien, alle möglichen Länder, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Schweden. Dann steht da noch irgendwie Patentsatz XY da, wo es veröffentlicht. Das kann jeder einsehen, dieses Patent. Ich habe es online gezogen, gerade vorhin. Ja. Und der kommt vielleicht so, das ist nicht viel, das sind vielleicht so 7-8 Seiten. Das ist alles. Das ist das ganze Patent. Da steht dann, was der Mann erfunden hat. Ja. Und das kann sich jeder durchlesen, darf aber keiner nachbauen. Also man darf es nachbauen für private Zwecke, man kann natürlich auch forschen. Es gibt ein paar Ausnahmen, das kommen wir noch, was man alles dann machen darf. Aber prinzipiell ist es so, ich muss mich einfach nur hinsetzen, wenn ich eine tolle Erfindung habe, setze ich mich hin mit meinem Patentanwälten oder ich kaufe mir einen Patentanwalt, der macht den Patentschutz klar und sieht zu, dass er durchkriegt beim europäischen Patentamt. Am besten noch beim US-amerikanischen Patentamt und vielleicht auch noch beim japanischen Patentamt. Dann habe ich so vielleicht die ganze Welt abgedeckt. China wird schwer, weil die eh nicht dran halten. So, wirklich so. Also das ist ein richtiges Problem, jedenfalls für die Amerikaner. Überwiegend. Und für die Deutschen natürlich auch, klar. Also jedenfalls, so ein Patentschutz ist nichts Unglaubliches. Ne? Da steht einfach nur drin, was hat der Mann erfunden. Ein Patentschutz kann sogar dermaßen einfach sein, dass praktisch fast nur ein Bild drin ist. Ne? Also das ist hier zum Beispiel The Monkey-Shaped Camera Bag von Michel R. Kranz von irgendeiner Spielefirma in Amerika. Die hat also tatsächlich diesen unglaublichen Rucksack erfunden, das ist ein Rucksack. Ne? Der hat hinten so ein Teddybär dran geklebt. Ja. Sieht also aus der Perspektivansicht sieht er so aus und von vorne packt er von hinten aus Rückenansicht sieht er so aus. Und diese ganze Patentschrift besteht kurz auf dem Claim, also was ich da anmelde, das ist eben so ein Patent, so ein Monkey-Shaped Camera Bag. Und Anlage sind 8 Bilder. könnt ihr euch online angucken, es gibt bei Google so eine Patentsuchmaschine, wie das der Verein erfinden wird. Einmal sozusagen den Affen aus der Ansicht, den Affenrucksack, dann aus der Ansicht. Dann gibt es hier nochmal von oben, von der Seite, von unten, nochmal ganz von vorne, der Frontalansicht. Ne? Also praktisch aus sämtlichen Perspektiven, die man sich vorstellen kann, die dann Magie-Kenner oder vielleicht abgebildet. Ne? Das ist also ein schönes Beispiel von Patent, wo man sich natürlich irgendwie fragt, na, ups, was hat denn das mit Patent zu tun oder mit Technik oder mit Fortschritt oder so. Also jedenfalls ist es so, man kann prinzipiell erstmal alles Mögliche anwenden. Und da haben wir auch sowas.
Ja. Eine Frage, wenn ich jetzt auch so ein Ding baue, wenn ich mit dem Affen oder mit dem Fisch oder so, ist es denn verletzt den Patent oder ist es denn wieder ganz was anderes, wenn ich sage, Fisch-Shape, kann man packen oder so? Also, ich sage jetzt mal, mein Ding nenne ich noch anders, wenn es nicht ganz so auffällig ist, aber ich könnte dir dann trotzdem sagen, ja, das ist halt kopiert oder.
Ja, man müsste vielleicht darauf, also man müsste vielleicht sagen, ja, es gab schon mal ein Monkey-Shape Pack, ja, aber ich habe jetzt ein Fisch-Shape Pack, was noch viel besser ist.
Naja, das wäre ja.
Also Sie müssen einfach nur das Patentamt von Ihrer Sache überzeugen. So. Ja. Deswegen werden Sie das immer so ausdrücken, dass es unglaublich kompliziert klingt. Und so klingt das auch so ein ganz neues Ding, was es vorher noch nie gab. Und alles, was vorher da war, war nicht so toll. Also der Monkey so, das ist nicht so gut wie der Fisch.
Ja.
Schöpfungshöhe in dem Sinne gibt es nicht. Also ich komme gleich dazu, was die genauen Kriterien sind, aber Schöpfungshöhe in dem Sinne gibt es, also dieses Wort gibt es einfach nicht. Es gibt so etwas Ähnliches, kommen wir gleich zu. Okay, so jetzt wissen wir also, das haben wir schon mal von zwei Patenten gehört, eins ist ein Nobelpreis und eins ist wahrscheinlich eher so, ja, es gibt dann so ein Newsletter, da gibt es immer lächerliches Patent der Woche und da wird dann sowas rumgeschickt. Also es ist jetzt keine Ausnahme, sowas gibt es zuhauf. Ne? Und irgendwelche Verrückten müssen tatsächlich der Meinung sein, dass sie wirklich 10.000, 20.000 Euro für die Anmeldung ausgeben, also für den Patentanwalt, für die ganzen Gebühren, für die Verlängerung und so weiter und so fort. Warum die das machen, weiß der Teufel. Manche Leute wollen vielleicht bloß mal im Leben Patent anmelden. Ob es dann Bestand hat vor Gericht, ist wieder eine andere Frage, da gucken wir auch noch. Aber Sie erstmal.
Das ist ja jetzt so als Patent angemeldet worden von einer Frau.
Einfach nur, ja, das Ding halt. Sie haben völlig recht, also man weiß es nicht. Ja. Also in Amerika können Sie sowas anmelden als Patent. Eben. Sie haben völlig recht, die Frage ist, ob das Bestand hat, genau. Ja. Ich wollte es nur mal bringen als Beispiel, müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Wir machen jetzt mal was ganz anderes, wir spielen jetzt Erfinder. Und zwar, also jeder, der die Lösung kennt, schweigt jetzt bitte, ja. Weil das Problem ist, normalerweise sitze ich mal im Frühstück und will mal Müsli essen und dann habe ich so eine Büchse, so einen Tetrapack mit so einer kleinen Öffnung. Und wenn ich dann mir Milch eingieße, dann schockt die immer so über. Kennt ihr das? Ja, schon mal gehabt, das Problem, oder? Ein paar vielleicht. So, die das Problem gehabt haben und noch nicht die Lösung kennen, überlegen jetzt mal, wie kann man das Problem denn lösen? Ich hätte gerne ein paar Vorschläge. Sie sind jetzt Erfinder, Sie wollen unbedingt unser Patent anmelden. Ja? Nicht im Leben.
Ja, gleich wie hier mit einem kleinen Prinzip endet dann so eine zweite Öffnung da oben, die, keine Ahnung, so ein Säuchel hat, wo der wahrscheinlich kein Luft ist, ja. Damit der Ausgleich wieder da sein kann. Also quasi Röhrchen nach ganz oben dahin oder so. So eine kleine Biegung.
Und wo würde das Röhrchen herkommen?
Die Öffnung würde verteilt werden. Einmal kann es rauslaufen und einmal würde die Luft gleich wieder zurückfließen können.
Okay, und das wollte ich mal so rausgucken oder
wenn nee, nur so. Der Kreisen das ist unterteilt und dann ist quasi nur ein kleiner Schacht drin, nach oben da, dass die
Luft. Okay, drinnen in dem Ding wäre praktisch ein Röhrchen, was nach oben geht, damit auch mal Luft gezogen wird.
Genau.
Und nicht wieder Milch.
Ja, genau.
Okay, das wäre eine Idee, okay, ja.
Ach, wie macht denn mit einer modifizierten Lochzange, die dann auf beiden Seiten jeweils ein kleines Loch einschlagt? Dazu gibt es dann noch den wiederverwendbaren hygienischen abwaschbaren Aufkleber, mit dem man die Löcher wieder schließen kann und es wieder geschlossen wird.
Beide patentiert natürlich. Ja, okay. Also das ist praktisch wieder zukleben und das zweite Loch nicht immer so, dass es nicht austrocknet die Milch oder rausläuft oder so. Ja, Sie haben die Idee?
Naja, irgendwie, wie man das eigentlich Rein physisch,
ja. Naja, wir hatten ja schon, also der Luft ist ja schon klar.
Dass ich da irgendwas so mache, die Wirkung so mache, dass die Milch auf einmal irgendwie anfängt, kreisförmig zu laufen, irgendwie, dass die Luft zwischen Milch ist ja
schlauer. Also richtig genau wissen Sie es eigentlich auch nicht. Also Sie ist immer kurz, ja.
Also die physikalische Grundlage, wo ich denke, dass größte Küchenmesser, was zum Beispiel Film kann, sind tatsächlich geschützt.
Ja. Aber da haben Sie wieder das Problem, wir haben ein Loch drin, was wir da auch nicht mehr zukriegen. Ne?
Ja, das ist auch kein Problem.
Das ist kein Problem für Sie, auch vielleicht für mich, wenn ich sie hinlegen möchte, die Milch oder sowas. Also Sie wollen die Milch schon danach wieder ordentlich verschlossen haben, ne?
Okay. Wenn ich mit der Monika verpacken, kann ich dann mal mit der Zeit auch nicht zuziehen.
Das wäre das wäre eine gute Idee, aber dann haben wir natürlich die Frage der Kosten. Das soll natürlich auch extrem günstig herzustellen sein. Ne? Es soll im besten Falle nicht teurer sein als das Ding, wo ich einfach nur mit dem Papier habe und zack, zack, durch die Maschine. Also mit dem Mundharmonika weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Das kann nur zum Luftdruck ausgleichen.
Ja, dann bin ich halt eine Hülle, die ich dann wieder so drinnen drehen kann, also die unwünschte Performance wieder mit Luft einziehen und so weiter. Dann kann ich jetzt wieder.
Brauchen Sie auch wieder bestimmt eine Tülle, eine extra Tülle, die müssen wir wohl noch mit
dafür. Ja, das ist also die Kochtpulle, die ich einmal und in so einem Kopf.
Die müssen wir wieder abwaschen.
Oh. Sollte schon in der Packung mit drin sein.
Ja, sollte schon einfach nur eine Schinken nochmal in Lichtkraft sein. Ja?
Man kann auch einfach auf die andere Seite noch so einen Schraubverschluss machen.
Gute Idee. Das ist keine schlechte Idee. Hätten Sie praktisch das Problem des zweiten Lochs, was nochmal Küchenmesser gemacht wird, hätten Sie gelöst, weil ich das einfach nochmal an zwei Öffnungen haben. Ne? Okay. Das ist gut, ja. Kennt denn jemand noch eine? Kennt denn jemand wirklich eleganteste Lösung des Problems?
Keine Ahnung.
Hä? Nee, Sie wollen schon jetzt ein Patent haben. Also. Die gibt es sogar schon zu kaufen, ich hab's gesehen. Ja.
Na, vielleicht so eine Art kleine Wippe sozusagen da drin, die die Abdeckung der beiden Löcher miteinander verbindet, dann wird das Ganze
Also das soll doch wirklich herzustellen sein, ne? Also ich denke, so mit Wippe, da kommen wir schon in Bereiche, das wird schwierig.
Nur den Deckel, also nur einen anderen Spezialdeckel entwickeln, der es ermöglicht, die Luft einzuführen und auf der anderen und also sozusagen so ein ja, auftrockbarer Hahn, wo ein Rohr nach oben geht und ein Rohr nach unten.
Mit verschiedenen Rohren.
Also das kann man bestimmt billig herstellen, wenn man geschickt macht, so ähnlich wie bei diesen Chili-Flaschen, da gab es glaube ich mal.
Die noch, wenn man
das wissen. Ja, früher, ich glaube, bei Eistippen gab es da auch so zum Schluss zwei Löcher drin, da unten größeres, oben kleineres, wo man es beim Dienst einfach mal aufpassen muss.
Das ist, schon mal eine gute Idee. Also, was noch gar nicht gekommen ist als Lösung, das waren alles schon ganz interessante Ansätze, war auch der mit der Wippe war gut, auch der mit der zweiten Tür zum Aufbauen und so. Ich habe darüber mal nachgedacht, so beim Frühstück. Ich dachte mir, wie könnte man das Problem lösen? Ich habe auch gesagt, Mensch, ein zweites Loch, wie macht man das dann und so, wie könnte man sowas billig produzieren? Und eines Tages gehe ich in den Laden und kaufe eine Tetra-Pack-Packung, mitten in der hier aussah, etwa so, so, und hier oben war einfach nur das Ding, nicht so groß, sondern so groß etwa. Ne? Da ist das Luftproblem, hat sich dadurch gelöst, dass der Loch einfach nur groß genug war. Weil wir dann praktisch nie durch den Fluss der Milch verstopft kriegen. Ne? Und wenn das keine einfache Lösung ist, dann also ich meine, garantiert ist die Lösung tausendmal einfacher als die mit der Wippe und wahrscheinlich auch die mit verschiedenen Tönen, die ich dann auch irgendwie abschrauben muss, extra anpassen und so weiter und so fort. Ne? So,
ja. Da kommt aber auch an,
ich meine, ja, gut, wir sprechen von normalen, haushaltlichen, alltäglichen Anwendungen. Ups, schön. Also, ja, wir besten eigentlich hier. Ziemlich einfach, oder? Ja, einfach die Tür größer machen. Dann hat sich das Problem damit gelöst, ne? Ja.
Sowas kann man sich
wahrscheinlich sogar patentieren lassen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich wollte mal gucken, ob es sowas vielleicht gibt, aber das ist mal, wo sucht man, wie findet man das? Eben, genau sowas, richtig, ja. Aber der Witz ist halt, die haben das Problem gelöst mit den Überschwammen. Ne? Ja. Das ist einfach nicht gelten. Das ist ein zufriedenstellender Grad. Also ich will nur sagen, manchmal sind Lösungen total einfach. Und dann wird es nämlich kompliziert, weil natürlich jeder sagt, das ist doch total einfach. Er hat einfach die Tülle größer gemacht. Und dann ist natürlich die Frage, was sagt der Patient dann dazu? Sagen die, okay, das ist jetzt was ganz Neues? Oder sagen die, das ist alles? Ist das jetzt irgendwie patentwürdig? Ist das schutzwürdig? War da unglaublich viel Leistung für notwendig oder nicht?
Ja, wie viel ist
das? Ich stelle die Stufenfrage und wie lange tut es in dem Fall den Ingo auf der letzten Stufe bei der Einführung?
Das kann sogar sein.
Ja, das kann gut sein. Klar, Äpfel müssen auch eine bestimmte Größe haben, Bananen auch und so. Das ist richtig. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass so ein Patent manchmal total einfach aussieht, aber danach sich natürlich die Frage stellt, okay, ist das jetzt patentwürdig? War das patentwürdig? Was hat das Patent da für Quatsch gemacht? Ja oder nein? Denken wir das alles One-Click-Patent von Amazon. Das ist ja vielleicht ein Fahrenbegriff.
Ja.
Also wenn ich das Ding durchkriege hier, dann kriege ich wahrscheinlich auch das Ding durch. Ne? Ganz einfach. Und wenn ich das Patent erstmal habe, dann kann ich auf jeden Fall erstmal Leute verklagen, die das machen. Naja, weil ich finde die Erfindung gut. Also wenn das jemand erfunden hätte, würde ich schon sagen, es hat schon irgendwie auch einen gewissen kommerziellen Wert, hat auch einen gewissen Nutzen. Auf jeden Fall ist es also nützlich, ohne Frage. Ne? Worauf ich jetzt eigentlich sozusagen hinaus will, ist, na gut, was sind denn überhaupt die Kriterien für ein Patent? Also was muss ich machen? Was muss meine Erfindung können, damit es ein Patent kriegt? Okay. Ich denke mal, wir sind schon soweit eigentlich da. Also, vielleicht fassen wir uns mal kurz zusammen. Was muss ich können, mein Patent?
Ja. Auch eine neue Funktion dafür, die ist ja auch noch nicht als Patent
gibt. Ja, nur neu sein. Also, darf es ein Patent haben oder nicht neu sein?
Könnte
es
auch sein, es muss kein Patent sein.
Ja.
Es muss nicht neu in dem Sinne sein, dass es vorher noch jemand präsentiert hat, sondern es ist eine normale Erfindung.
Genau, das soll also irgendwas völlig Neues. Was hast du für Ideen? Naja, was sind die Kriterien für ein Patent? Na, das ist ja dann die Kriterien der Anmeldung. Ne? Das ist ja
darum geht
es. Für den Fachmann verständlich sein. Das darf nicht so kompliziert sein, dass niemand versteht.
Nein, du
willst
dann anmelden.
Sie haben recht, natürlich.
Neu sein?
Genau.
Das muss aber auch
ja, das ist wirklich richtig. Ja. Oder Sie vielleicht? Okay, das haben Sie völlig recht. Es muss also, nein, ich habe schon zwei vorweggenommen. Es muss gewerblich nutzbar sein. Ne? Es muss tatsächlich irgendeinen wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Es darf nicht einfach nur schön sein, dass ich wie ein Gedicht von Goethe oder von Eichendorff, sondern es muss tatsächlich gewerblich nutzbar sein. Und der zweite Punkt steht schon da, es darf nicht offensichtlich sein. Also wenn es für den Fachmarkt offensichtlich gewesen wäre, dann kann man es auch nicht patentieren. Wäre zum Beispiel die Frage, wäre es mit der Tür offensichtlich gewesen, ja oder nein? Das wäre eine interessante Frage für mich. Ne? Okay, Sie vielleicht erstmal noch? Sie sind, wollen nicht mehr?
Ja, ich muss hart dafür gar
nicht mehr. Hart gearbeitet haben müssen Sie natürlich nicht. Das ist kein Kriterium. Sie müssen auch nicht Stunden abrechnen, wenn Sie
Patent haben. Aber was heißt denn jetzt nicht offensichtlich? Das heißt, ich kann also, wenn ich jetzt eine Idee habe und dann sage, nachher ist dann noch eine gute Idee, ist dann noch gekommen, dann ist es doch
schwierig. Ja, ganz, ganz schwierig. Die Idee tun Sie auch schwer. Und die Frage ist natürlich tatsächlich, was wollen Sie als Richter für einen Test dafür?
Ja, deswegen. Ne?
Also was Sie tun werden, ist natürlich, Sie werden Fachleute, Sie werden die Sachverständige einladen, die Ihnen sagen, war das jetzt irgendwie offensichtlich zu dem Zeitpunkt? Lag das sozusagen in der Luft oder war das was ganz Neues? Als Richter kennen sich ja normalerweise nicht aus. Ne? Und als Patent, die Leute, die beim Patentamt halten und die Patentwürdigkeit der Patentanträge überprüfen müssen, die müssen natürlich auch überlegen, okay, ist das ein offensichtliches Ding oder ist es eigentlich sowas Neues, was wir schon sagen können, oder so Patent. Im Zweifel müssen die Richter dann später entscheiden. Das ist tatsächlich so kompliziert. Ne? Irgendwo an den Arm rufen? Nee, okay, gut. Und, was da dazu kommt, jedenfalls im europäischen Patentrecht, also in der europäischen Patentübereinkunft, es muss ein technischer Effekt sein. Es muss irgendeinen technischen Effekt haben, meine Sache. Ne? Das ist natürlich wieder nicht genau spezifiziert, darüber streiten sich die Gelehrten, was das alles zu bedeuten hat. Es muss aber irgendeine technische Wirkung, irgendwas Technisches in seiner ganzen Geschichte sein. Es darf nicht irgendwas Schönes sein, es darf nicht irgendwas Albernes sein, es muss technisch sein. Wenn es nicht technisch ist, kriege ich kein Patent. Also das ist in Europa ein Kriterium, was das Patentamt so festgelegt hat. Andererseits ist es aber so, dass die Patentrechtsgebung rechtssystem sich nicht benehmen, weil es eben auch internationale Patentübereinkünfte gibt, die also irgendwie sagen, okay, die müssen grundsätzlich noch umsetzen. Ne? Also ich kann zum Beispiel China, die WTO eintritt, da müssen wir einfach zusehen, dass sie die ganzen Sachen noch einführen, also Patentrecht, Urheberrecht und so weiter. Und haben sie natürlich alles gemacht, aber auf Rechte halten ist natürlich die andere Frage. Wie gesagt, technisch, es muss irgendwas technisch sein, es muss gewerblich anwendbar sein, es muss neu sein, es darf es vorher noch nicht gegeben haben und es muss so sein, dass es nicht offensichtlich war. Jetzt nochmal zurück zur Tülle vielleicht. Wie könnte man jetzt, ich habe jetzt meine neue Breit-Tülle angemeldet im Patent. die Leute beim Patentamt haben gesagt, jawohl, du zahlst ja auch Geld dafür, du kriegst ja ein Patent. Ja? So, was könnte ich denn sozusagen als jemand, der das nachbauen will, der auch eine tolle Idee findet mit der breiten Hülle, was könnte ich denn machen, um das Patent zu kippen?
Ja. Ich verklage ihn, sage, das ist offensichtlich.
Und das verklage ich ihm?
Ja, natürlich.
Ja, nee, ich würde einfach nur das Patent anrichten.
Oder so, also. Ja, ich aber dann verklage also ich
normalerweise wäre es so, ich würde es vielleicht, einfach nachbauen und würde man letztendlich verklagt. Und dann müsste der Richter entscheiden, ob wer Recht hat. So kann man es machen. Oder man sagt, wie zum Beispiel neulich geschieht, gerade vor ein paar Tagen entschieden, ich weiß nicht, ob jemand mitbekommen hat, und dann vielleicht heiße Leser, oder Frischstoffleser, das One-Click-Patent von Amazon. Hat das jemand mitbekommen? Das wurde gekippt vom US-amerikanischen Patentamt. Das hatte jetzt also irgendwie 8 Jahre lang bestanden. Und irgendjemand war sauer auf Amazon, weil sein Lieferungsmarkt gedauert hat. Und hat sich gedacht, na, dann mache ich einfach mal so einen Patent-Re-Examination-Antrag. Kostet 2500 Euro. Hat er also zusammengekratzt, hat die 2500 Euro bezahlt, hat gesagt, dieses Patent ist ungültig, weil da gab es schon Sachen vor mir, zum Beispiel. Und das Patentamt hat gesagt, jawohl, ihr habt völlig recht, dieser Mann. Die ganzen Patentanträge von Amazon sind also so nichtig. Hätte man gar nicht erst gelehren dürfen, die hat keinen Bestand. So kann es laufen. Oder wie gesagt, die lassen sich verklagen und dann gucken, ob sie recht kriegen. Ja?
Aber es ist halt auch rückwirkend, die Zahlungen wieder zurückholen.
Schwierig. Das hängt natürlich von der konkreten Vertragsgestaltung ab. Wenn man sowas in der Vorbehalt irgendwie durchkriegt und der Richter sagt, jawohl, dann kann es gehen. Aber das sind so Feinheiten. Glaube ich jemand? Nee? Gut. Also, was könnten sie machen, wenn ich mit der Tülle ankomme? Die hätten gesagt, sie würden verklagen oder sie würden halt irgendwie vorankommen. Und was würden sie argumentieren?
Dass es so grundlegend ist, dass man das nicht schützenswert ist und dass ich, dass es beispielsweise bei einer Flasche mit einer großen Öffnung, mit großen Flaschen halt das gleiche Prinzip ist und daher ein grundlegendes physikalisches
Prinzip. Also, muss man bitte das Raster so einfach machen. Also, was würde jetzt den Richter sagen? Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit für den Vortrag und Sie sollen sagen, warum soll dieses Patent bitte widerrufen werden? Auf die Tülle. Das Patent auf die große Tülle. Ich löse das immer, das Patent steht erstmal. Ich habe ein Patent angemeldet bei der Europäischen Union, beim Europäischen Patentamt, und die haben gesagt, jawohl, die haben jetzt ein Patent auf eure Tülle. Sie verletzen mein Patent, ich verklage sie, und die wollen jetzt den Richter überzeugen, dass dieses Patent ungültig ist, doof ist, wie hätte gewährt werden sollen. Oder vielleicht Sie. Offensichtlich, das wäre eine Argumentation. Wir könnten nur sagen, okay, es war offensichtlich. Warum war es offensichtlich?
Vielleicht auch die neuen, vielleicht gibt es ja.
Das ist sicher besser, weil offensichtlich war es ja offensichtlich. Es ist niemand drauf gekommen von Ihnen im Raum, ne? Auf die große Tülle, oder? Hat irgendjemand gesagt, große Tülle? Eine Sache kam mit den beiden Löchern, ne? Aber große Tülle hat kein Mensch gesagt im Raum, ne? Also war es vielleicht nicht offensichtlich, oder? War es denn neu?
Nein.
Wieso nicht?
So eine Lösung nicht von anderen gegeben.
Immer schon.
Oder zumindest ähnliche Lösungen, wo man in einer Dose den ganzen Deckel abmachen kann.
Zum Beispiel, Sie könnten da gar schon mal Dosen mit den ganzen Deckel abmachen können. Was könnte man noch machen zum Beispiel?
Ich würde sagen, die Neuerung ist ja nicht so dramatisch. Also von kleinen Loch zum großen Loch, der Unterschied ist einfach nicht so hoch.
Na gut, aber der technische Effekt, den können Sie ja nicht abstreiten, weil der technische Effekt ist, dass man das noch nicht ständig überschwappt.
Ne? Ja, mehr ist von der Woche an, wie ich.
Genau, also was müssen wir machen, um mein Patent irgendwie zu kippen? Wir müssen einfach zusehen, dass wir genug. Beispiele finden von Sachen, die vorher schon da waren und die irgendwie so eindeutig in die Richtung gingen oder die ganze Sache so offensichtlich gemacht haben, dass diese Patente nie gewährt werden.
Das ist einfach, ne? Ja. Gilt es neun für das eigene Land oder kann man jetzt auch in den Patent aus Amerika in Deutschland anwenden?
Ja, könnte ich machen, weil der gab es ja schon mal. Es war in einem anderen Land, aber es gab es trotzdem schon mal. Sie können ja nicht sagen, ich melde jetzt irgendwas, was in Amerika schon Patent angemeldet worden ist, melde ich jetzt einfach hier als Patent an, weil das kann derjenige machen, der das Patent da angemeldet hat. Der kann es machen, aber nicht ich.
Wenn das ein ganz kleines Land ist, so.
Ja. Das ist ja wieder die Frage, weiß ich es oder nicht, weiß zwischen Europa und Amerika ist kein Abkommen. Nee. Sie müssen in beiden Ländern schon mit lizenzieren, also zum Patent anmelden. Und wenn sie es nicht machen, dann kann man es im anderen Land einfach per Lizenz freigeben.
Ja?
Ja,
das war die Frage, ob man sich jetzt mit dem Patent oder nicht. Ja. Liegt man sich die Patentschutz zurück,
ob das hält es
nach? Man kann
es
jetzt mal nicht anmelden.
Eben, aber die können es natürlich hier verkaufen, da haben sie völlig recht. Und so machen es zum Beispiel auch die Chinesen, die sagen, ja, Patentrecht hin, Patentrecht her, ich baue nicht mal alles nach und verkaufen es dann sogar in Amerika. Ja. Und der Zoll macht nichts. Da gibt es gerade richtige Streitereien, weil natürlich viele Firmen sagen, hier werden ganz offensichtlich werden hier Güter aus China eingeführt, die unsere Patentrechte verletzen. Und dann sagt eben die Regierung oder was ich denn so sage, ach, das ist aber nicht so. Also die kommen ja nicht aus Amerika, deswegen kann man da nichts machen und wenn ihr die einführt, dann macht es euch Spaß. Ja.
Man muss die auch einführen und verkaufen.
Ja.
Er baut es
ja nicht. Also es gab da tatsächlich gerade, ich habe es nicht genau verfolgt, aber es gab so eine Streitigkeit, dass also sich ein paar Firmen aufgeregt haben in Amerika, weil die Chinesen halt relativ dreist die Sachen kopieren, natürlich keine Lizenzgebühren zahlen und den Kram sozusagen ordentlich nach Amerika schicken und da verkaufen. Also es hat vielleicht noch nicht so die Dimension angenommen, dass man sich da auf hoher politischer Ebene so kümmern muss. Also ich weiß jetzt, ich kenne die Sache jetzt noch nicht ganz genau.
Ja.
Für was für ein iPod?
Nachgebauter iPod.
Genau,
sieht genauso aus.
Okay.
Apple drauf
ist, oder
irgendeine andere.
Ja, das ist
ja. Ich habe die Hälfte mal bestellt im Ding.
Ja, das ist genau.
Kommt, sag ich mal, vor, dass dieses Mütchen nicht ankommt, weil ihm der Zoll das Paket öffnet und sagt,
Also ich will nur sagen, in Amerika gab es gerade richtig Streitereien, weil da fanden irgendwelche Leute, dass das Enforcement da ein bisschen zu lax ist, die Durchsetzung der Rechtslage oder was. Aber da kann ich jetzt auch nicht irgendwie endgültig beantworten, die ganze Sache. Lassen Sie sich davon jetzt nicht verwirren. Ja. Okay, weiter im Text. Ich weiß gar nicht, was es kommt. Ach genau, da komme ich dran. Und zwar ist es genau wie beim Urheberrecht so, dass ein paar Sachen darf ich machen, ein paar Sachen darf ich nicht machen. Und zwar darf ich die Dinger zu Privatzwecken benutzen, sprich wenn ich mir das im Patent schon durchlese, von diesem G3-Patent oder sowas, dann kann ich das ruhig zu Hause gleich rumbasteln, oder ich ein paar Ancona und Dickbruder bauen, solange ich es nicht irgendwie vertreibe, solange ich es nur für eigene Zwecke benutze, darf ich es eben machen. Wenn ich versuche, darf ich dann anstellen, das darf ich nochmal, ich darf es auf Schiffen und Flugzeugen darf ich auch benutzen.
Also wenn ich jetzt mir den MP3-Codec anschaue und jetzt einen Decoder jetzt dafür schreibe und den unter die GPL stelle und dann kostenlos wie jedermann zugänglich mache.
Dann können wir das machen auf jeden Fall. Das ist ja keine private Nutzung mehr. Das ist keine private Nutzung mehr, ja.
Heißt es, also die Airbus und Transportfirmen können keinerlei Patente anmelden, weil es alles dann innerhalb des Flugzeuges sozusagen
Das ist ja nur, wenn ich sozusagen gerade durch die Luft fliege. Also der Witz ist praktisch, dass ich mich dann normalerweise auf internationalen Gewässern oder internationalen Luftraum befinde und da ist es schwer, irgendwelche Ansprüche gegen zu machen. Es steht wirklich so ein Patentgesetz drin, wenn ich durchgehe. Es steht auf Flugzeugen und Schiffen, kann ich Patente verletzen, wie ich will, da kann mir keiner was. Aber irgendwann muss ich auch mal landen oder auf dem Hafen anfangen. Von daher. Ob der jetzt so die große Wirkung hat.
Ja, sie kann das Flugzeug dann vielleicht sehr billiger verkaufen.
Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Okay, und was noch so ein Ding ist, also wo sich wieder dieses Eigentum verpflichtet und Wohlfahrt allgemeinwohl und so, die Bundesregierung kann anordnen, dass die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Das wäre wahrscheinlich eher so für, keine Ahnung, es gibt jetzt gerade für eine große Epidemie. Und ein großer Pharmakonzern, ein böser Pharmakonzern weigert sich, genug Medikamente zu produzieren. Dann kann die Bundesregierung sagen, deine Patente sind also nur wichtig für den Notfall. Wir machen jetzt das Medikament, das produzieren wir jetzt nach und sehen zu, dass wir das also auch unter Verletzung deiner Patentrechte dürfen wir das einfach machen. Das ist noch so eine Ausnahme. Jetzt noch ein paar, vielleicht noch ein paar mehr. Schauen Sie an, wenn Sie das hier steht, als Patentgesetz drin, als Programm.
Wer legt eigentlich die Höhe der Patent? Was ist das gerade? Wie viel
daneben
kann,
dann
als
Patentgebühr. Sie haben die Antwort nicht? Ja, eben. Der kann nehmen, was er will. Er kann auch sagen, ich lizenziere es gar nicht. Ich behalte es für mich und produziere 16 Jahre allein oder ich produziere es gar nicht. Ich kann ich auch machen, ne? Also wenn ich einfach nur die anderen ärgern will. Aber in dem Fall ist es natürlich so, dass nach Ablauf der Patentschutzfrist kann natürlich jeder das Ding nachbauen, ne? Wie er will.
Ja? Ich habe schon mal erlebt, dass man irgendwie
Also, keine Ahnung, es ist halt überrecht, ob das jetzt auf Schiffen und Flugzeugen wieder genau ist.
Ich denke immer, ja, das ist international, weil es gehört ja niemandem dran. Deswegen kann man ja auch, wenn man auf dem Schiff ist, dann kann man, solange ein bisschen anlegen, halt danach kann man wieder sagen, was jetzt da.
Ja, ja, wahrscheinlich. Also, aber wie gesagt, solche Ausnahmen, wenn es in Schranken also ist, machen sie da nicht jetzt in Wissenschaft drauf, ne? Okay, sind noch mehr Schiffe. Ja, ich muss jetzt leider, also in Amerika sind derzeit 14 Jahre. Und in Europa wahrscheinlich auch. Also es sind so 14 Jahre etwa. Ja, nicht mehr. Und danach Schluss. Ja. Also nicht so wie das Urheberrecht, was praktisch ewig läuft. So im besten Fall läuft das Urheberrecht nach meinem Tod noch 95 Jahre weiter. Ja. Also es sollte richtig, richtig sein, Urheberrecht. Und Patente sind normalerweise relativ zügig vorbei. Wenn ich gar nicht die ersten 15 Jahre meine Kosten mitgedeckt habe, die Patente hätte ich nicht machen brauchen. Also es ist schneller vorbei, also wesentlich schneller vorbei als Urheberrecht. Okay, gut. Das waren wieder so ein paar. Achso, noch mehr Ausnahmen, mein Gott. Achso, Dinge, die darf ich gar nicht patentieren lassen. Obwohl sie neu sind, obwohl sie nicht offensichtlich sind, obwohl sie irgendwie diesen Effekt haben. Ich darf Entdeckungen nicht patentieren, ich darf wissenschaftliche Theorien nicht patentieren, ich darf mathematische Methoden nicht patentieren, geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitungsanlagen darf ich auch nicht patentieren und bei Wiedergabe von Informationen darf ich auch nicht patentieren. Steht in unserem Patentgesetz drin. Darf ich nicht machen. Ja.
Bei Wiedergabe von Informationen, das ist doch ein MP3-Codec eigentlich eine Wiedergabe von Audio-Informationen.
Wahrscheinlich, ja, das ist schon richtig. Aber ich rede auch nicht im Wort da als solche. Peter, als solche darf es nicht patentieren. Ja? So etwa, ja. Also das eigentlich Spannende ist natürlich hier, Programme für Datenverarbeitungsanlagen klingt ein bisschen sperrig, ist natürlich nichts anderes als Software. Ne? Sprich, hier steht gerade, Ausnahmen, Software darf ich nicht patentieren. Steht so in der europäischen Patentübereinkunft, steht drin, Software darf ich nicht patentieren. Das heißt, wenn ich Software ankaufe und sage, ich habe ein tolles neues Programm geschrieben, kann man das tolles, würde ich gerne patentieren lassen, dann müssten wir eigentlich sagen, nee, ist nicht. Aber was denken Sie denn, wie der Status quo ist? Das ist eine bisschen schizophrene Situation zurzeit. Ne? Ja.
Ich denke, man versucht nicht, die Software patentieren zu lassen, sondern das Vorgehen, die Software vorgeht, um etwas zu tun, was völlig drin
ist. A method for pop-up-up.
Ja, ne? Wenn es darum geht, eine MP3 zu kodieren, dann wird eigentlich der SQL-Quellcode patentiert, sondern halt generell vorgeht die Idee dahinter.
Genau, im besten Fall habe ich vielleicht sogar noch irgendeine Logik drumherum, ich habe noch nicht Abläufe drumherum, ich habe vielleicht sogar noch irgendwelche Sachen drumherum, die ich anfassen kann, das heißt, ich irgendwelche Roboter, die irgendwas tun, da habe ich ganz gute Karten. Und dann ist die Software vielleicht nur ein kleiner Teil. Und es ist tatsächlich so, ganz am Anfang hatte man gesagt, Mathematik, Algorithmen, Entdeckungen sowieso, all solche Sachen darf ich nicht patentieren. Ich darf zwar irgendwie Maschinen patentieren, die wir daraus können, aber ich kann nicht einfach so sagen, ich patentiere jetzt mal eine mathematische Methode, um zum Beispiel Zahlen wunderbar zu berechnen oder sowas. Ne? Was ja irgendwie auch irgendwie logisch klingt. Ne? Und dann fing das irgendwann an in Amerika, da hat irgendjemand eine Maschine gebaut, die konnte was Tolles, brauchte aber Software dafür. Und da haben die Richter auch lange überlegt und haben gesagt, na, Software ist da drin, machen wir es nicht. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen es. Der Mann kriegt sein Patent. Und dann hat er sein Patent gekriegt auf diese tolle Anlage, die er so konnte, zusammen mit der Software, die da drin war. Und mittlerweile ist der Stand tatsächlich der, dass ich praktisch fast jede Software patentiert kriege. Trotz dieser Ausnahme, die es eigentlich gibt.
Es gibt ein interessantes, Urteil, so eine Art Urteil, wenn man denn so will. Und zwar, in Europa,
wo ja genau diese Gesetzeslage gilt, Software darf ich prinzipiell nicht patentieren. Ne? Und es ist so, dass das Europäische Patentamt sein eigener Richter ist. In gewisser Weise. Das heißt, die haben noch so eine Art Berufungsgericht, das gehört ihnen aber praktisch selber. Das heißt, die kriegen Geld dafür, von den Leuten, die Patente anmelden. Die vergeben die Patente, natürlich haben sie auch ein Interesse daran, den Leuten Patente zu geben, weil sie kriegen sehr Geld dafür. Und wenn irgendwelche Einsprüche kommen, können sie selber sagen, ah, wählt das Patent jetzt nicht. Das wäre nicht vor dem Europäischen, wenn ich vor dem Berufungsgericht des Europäischen Patentamts lande und vielleicht irgendwie einfach dagegen nicht gehen würde, ist das nicht so einfach, allein wegen der Interessenkonflikte, die ich herrsche. Ne? Schönes Urteil gab es, was den Computer angeht. Also gab es eine IBM-Entscheidung des Europäischen Patentamts. Die liest sich wie folgt. Every computer program produces an effect when the program concerned is made to run on a computer. The effect only shows in physical reality when the program is being run. Thus, the computer program, its product,
itself does not directly disclose the said effect in physical reality. It only discloses the effect when being run and consequently only possesses the potential to produce said effect.
Ja, und so weiter. Jedenfalls kurzum, die sind der Meinung, wenn so ein Programm läuft, dann werden halt irgendwie, keine Ahnung, werden so ein Schalter umgelegt oder Elektronen wandern von A nach B. Kurzum, man hat so einen gewissen technischen Effekt und deswegen ist Software patentmöglich. Das ist natürlich ziemlich haarsträubend. Jedenfalls ist die Situation einfach die, beim europäischen Patentamt gingen auch ein paar 10.000 Patente um, Softwarepatente, und niemand weiß so richtig, sind die jetzt gültig oder nicht. Wahrscheinlich sind sie eher gültig, aber weil sozusagen ich jetzt immer mehr in die Richtung.
Was kann man zum Nachbauen angeht, glaube ich, hat er auch schon mal gehört, dass man gemeint hat, dass man irgendwelche Patente angemeldet hat, die Sachen auch noch gar nicht gibt, sozusagen, nur für die Zukunft oder so, vielleicht nicht teleportieren oder keine Ahnung, irgendwas, was vielleicht so möglich sein könnte, aber eigentlich noch gar nicht möglich ist. Oder?
Echt?
Sowas, was man für die Zukunft das heißt, aber es ist nur ganz grob umschrieben, sozusagen, nicht ein mögliches Verfahren angegeben, wie es gibt, sondern nur so grob umschrieben, den und den Effekt.
Ja, also das ist natürlich möglich, ein Patent sehr breit zu formulieren. Ich werde versuchen, mit meinem Patentanwälten das Patent so zu formulieren, dass es unglaublich breit ist, dass alles Mögliche absteckt, sozusagen. Vielleicht auch Sachen, die es noch gar nicht gibt. Dann habe ich aber das Problem, dann kann es so passieren, dass ein Richter sagt, das ist viel zu breit formuliert, das ist nicht spezifisch genug, Sie kriegen das Patent jetzt nicht durch. Also das ist mal so eine Frage, okay, wie riskant will ich es? Ich kann halt nur sagen, ich mache es ganz eng, ich patentiere jetzt nur eine bestimmte Sache. Dann kann es aber passieren, dass dagegen niemand verstößt, weil die Leute können alles was machen, was ähnlich ist, aber nicht genau so. Ja. Das ist immer so ein Trade-off, also immer so eine Abwägungsgeschichte, ja. Wenn es zu der Frage kommt. Ja?
Und jetzt so etwas nicht so versuchen, dass das so kombiniert sein muss oder so offenlegt werden muss, eben, dass es einfach mal umsetzen kann?
Völlig richtig, klar, das kommt natürlich noch dazu. Also wenn ich jetzt irgendwas, ja keine Ahnung, ich beame von Menschen oder so, weißt du? Also ich meine, das ist dann sehen, das kriegen sie nicht patentiert. Ne? Außerdem gab es ja schon auf der Einfachheit. Okay, naja, also kurzum, Patentrecht, jetzt nochmal zu den Ausnahmen und zu den Schranken vielleicht auch. Wie beim Urheberrecht auch, sucht das Patentrecht so ein bisschen eine Balance zwischen dem Einzelnen, der also da ein Patent anmelden will, und der Allgemeinheit, die natürlich irgendwann A, sozusagen, die das Wissen auch haben wollen, deswegen auch die Offenlegung, und B, man will nicht, dass alles Mögliche patentieren wird. So einfach. Okay. Gut. Dann bringen wir schon wieder weiter. Ja, das wird teuer, habe ich irgendwie rangebracht, weil Patente kosten richtig Geld. Also, vorhin kam mir die Frage, muss ich jetzt irgendwie Urheberrecht anmelden oder sowas? Muss ich nicht, kostet mich also gar nichts. Wenn ich ein Gedicht schreibe, dann kriege ich Urheberrecht ohne ein Zertifikat zu zahlen. Wenn ich jetzt was erfinde, dann muss ich erstmal richtig viel Geld ausgeben. Also denken Sie nicht, Sie machen so schöne Erfindungen oder sowas und kriegen die praktisch für 100 Euro angemeldet oder so. Das ist so nicht. Ne? Sie müssen wahrscheinlich rechnen, um Patentschutz allein in Europa zu haben, müssen Sie Bürgerrechnen so 25.000, 30.000 Euro. Etwa. Wenn Sie ein Patent haben wollen. Und dann, wenn Sie Pech haben, dann müssen Sie noch jemanden verklagen, der das Patent verletzt. Weil, wenn der Patent verletzt, dann müssen Sie ja verklagen. Das geht mir nicht recht. Ne? Und dann kann es passieren, dass der Richter sagt, nee, nichts ist, das Patent hätte nie gültig werden. Ja?
Ich habe noch eine Frage. Die Beschreibung des Patents wird
veröffentlicht. Ja.
Wie man darf die Beschreibung auch weiter veröffentlichen, beziehungsweise, es ist ja schon öffentlich. Wie ist das jetzt? Also, es gibt einen MP3-Encoder, die behaupten, sie verteilen keinen Binärcode, sondern nur Quellcode und behaupten, der Quellcode sei nur Beschreibung, wie man einen MP3-Encoder schreiben könnte. Im Endeffekt haben sie ja nur, auch ich jetzt mal die Patentbeschreibung im Quellcode gegossen und haben gesagt, okay, das, was da jetzt allgemeiner beschrieben wurde, haben wir jetzt hier noch etwas konkreter gemacht. Im Endeffekt haben wir aber nichts Neues geschöpft, sondern nur, Sie können behaupten, Sie haben nur das umgesetzt, was hier schon im Patent drin steht. Also kann Quellcode ein Patent verletzen oder verletzt die Quellcode nur die Netz?
Sie sprechen jetzt von dem Leben im Coder, oder?
Ja.
Ja. Gute Frage, das ist eine rechtlich völlig unklare Situation. Ne? Der Raven-Encoder ist der einzige, der übrig geblieben ist von diesen ganzen Projekten, die früher mal irgendwie MP3 kodiert haben. Und die sind auch nicht auf der sicheren Seite. Also die haben vielleicht solche Argumente, es kann sein, und vielleicht sagt sich Fraunhofer einfach auch nur, okay, lass das uns machen. Ne? Aber prinzipiell ist das keine einfache Geschichte. Also es ist nicht so, dass die jetzt sagen können, ja, wir bauen ja bloß die Patentschrift nach und die Leute kompilieren das ja selber. Es gibt ja auch genug Leute, die Binaries vertreiben. Ne? Oder diesen Codec irgendwo, selbst der Debian-Repository ist für die sicher irgendwie ein Codec.
Aber nicht nur offiziell.
Nee, ich will sagen, völlig recht, klar.
Das ist halt fraglich, ob das für einen Binärcode gilt oder auch für Quellcode.
Also ich würde sagen, es muss auch für Quellcode gelten. Also wenn ich irgendwie komplett, einfach nur, wo ich einfach nur sagen muss, schubst die Wups, make Config Make irgendwie und dann habe ich den Codec, dann ist er einfach schon so nah dran am Produkt. Dann fällt sich dann garantiert der Betriebsrechte.
Wenn ich denke, dass wenn jemand klar verlegen muss, wenn es für Kälte nicht geht, dann kann man die Schreiber nicht verklagen, also die Unterbahn haben kein Geld, es macht keinen Sinn zu verklagen. Und dass die Media-Repository ja auch kein Geld dazu verklagen.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass sie einfach kein Geld haben. Also warum soll ich hier jetzt eigentlich verklagen? Ich kriege hier kein Geld.
Also
kein
Geld, das ist in einer notwendigen Seite.
Ja, genau, richtig. Ich bin da alle. Ja. Ja, na klar, das können sie nicht machen. Die können sagen, ich durfte das nie wieder machen. Aber die können.
Wenn man dann schon kein Geld ist, muss man richtig einmal, weil.
Aber da gibt es vielleicht irgendwo einen Mirror, keine Ahnung, auf die Cayman Islands oder was. Also, es ist ein schwieriges Ding und Sie haben völlig recht, das ist eine gute Frage mit diesem Lame Encoder. Die sind nicht ganz wasserdicht in ihrer Argumentation. Und die müssen Geld bezahlen. Ne? So. Deswegen ist der Neumann ja auch so vehement gegen Patente. Deswegen sind ja Fedora-Distributionen auch null solcher Codecs drin. Ne? Für Benutzdistributionen, die haben die ganzen Codecs auch schon drin. Ne? Also es gibt wahrscheinlich hunderte Leute, die verklagen können, ohne weiteres Support. Warum das jetzt genau nicht passiert, wäre sicher mal eine schöne Ausgabe. Ja. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Zack. Okay, gut. Jetzt gucken wir uns mal genau dieses Amazon One-Click-Patent an, weil das einfach so schön ist. Ich finde es lustig, dass ich diese Geschichte nicht kenne. Ne? Die haben also 99 oder 97 schon haben es angemeldet, 99 haben das Patent bekommen. Für eine Methode steht ja da, ne? Method and System for placing a purchase order via a communication network. Wir kennen den Inhalt des Patents, eventuell den Denkmal an die Titels, ne? Ich klicke einmal rauf und schub's zurück, habe ich bestellt, bezahlt und mir geliefert. Ne? Hier gab es eine Firma, die hat klassischer Fall, also Amazon hat es angemeldet, hat es irgendwie implementiert auf seiner Seite, dann gab es eine andere Firma, die haben es verletzt, das Patent, haben also dieselbe Funktionalität implementiert. Daraufhin hat Amazon gesagt, wir wollen jetzt eine einstweilige Verfügung haben, die dürfte sich ja machen. Dann hat der Richter sich das angehört, die Argumente, und Amazon hat Recht bekommen. Das heißt, die durften den Patent behalten. Erstmal. Ja, die One-Click-Patent. Weil es konnte nicht flüssig nachgewiesen werden, dass es sowas vorher schon mal gab. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass es das offensichtlich war, eventuell sogar. Und außerdem war es irgendwie sinnvoll und hatte einen technischen Effekt. Und deswegen haben sie Recht bekommen und Barnes & Nobles, wie sie die Gegner dauern, die mussten praktisch diese Funktionalität entfernen oder ich glaube, die haben es auch nicht gesehen bekommen.
Was ist denn die Frage, also letztendlich, also ich werde zwar viele Kernen, aber es darum geht, dass das Konkurrenzprodukt das Patent auch wirklich verletzt oder ob es darum geht, dass das Patent auch nicht überwiegt.
Nee, die haben einfach nur den Amazon hat Barnes & Noble verklagt auf Unterlassung, weil sie die Patentrechte
nicht haben. Das ist ja nicht auch das letzte Online-Patent eigentlich.
Ja. Natürlich, klar, ich frage jetzt noch, was der Richter dazu sagt. Der Richter kann
nicht.
Die können dann höchstens das Überprüfen des Patents, aber das wäre dann wieder normal Vorgang. Ne? Das wäre dann genau das, was praktisch vor ein paar Tagen passiert ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wo dann dieser Australier, der sauer war, dass er die Lieferung nicht glücklich kam, der hat das Patent einfach so angefochten und hat Recht bekommen. Das mittlerweile gibt es das Patent nicht mehr. Die können jetzt also One-Click-Funktionalität ohne Ende einbauen in ihre Webseiten. Jetzt kann die irgendwie nicht mehr beklagen. Ja.
Ich habe noch eine Frage, wenn ich jetzt irgendwas erfinde, auf dem Teilpatentvorfahren, veröffentliche ich das aber und publiziere das und so weiter. Dann kann auch niemand
anders
ein Patent
vorbringen. Genau so ist es. Richtig. Das heißt, wenn ich mir das ganze Geld sparen will, was mit einer Patentanmeldung einhergeht, ich will mir vielleicht sogar ein ganzes Risiko sparen und denke mir, so wird es doch auch nicht. Ich habe genug Vorsprung im Markt, vielleicht weil ich das jetzt erst da habe. Kann ich sagen, ich veröffentliche es irgendwo, oder ich noch eine Fachzeitschrift zum Beispiel, wenn es irgendwie sinnvoll ist und für dich sinnvoll ist, oder in einem Repository, da gibt es direkt Dienste, die sich darauf spezialisiert haben, genau sowas zu machen. Also, wenn ich was Tolles erfunden habe, veröffentliche ich den Kram bei uns. Dann landet auf der sicheren Seite, dann ist klar, dass das Ding schon mal öffentlich war, dann kann niemand mehr kommen und euch das Patent klauen. Oder ein Patent anmelden vorarbeiten. Weil sonst hätten wir das Problem. Machen wir irgendwas, haben eine tolle Idee. Irgendjemand, keine Ahnung, schmult da rein in ihre Werkstatt, sieht das, was sie da machen, meldet ein Patent an und er kann das nicht machen. Also, sobald sie es veröffentlicht haben, kann niemand mehr daran.
Ja? Muss das eigentlich öffentlich gewesen sein, um Freier auch anmelden zu können, oder kann das sich so mal komplett disclosed lassen? Ich habe es trotzdem gehört, wenn ich nachweisen kann.
Nee, das ist schon nicht gewesen. Cryo-Auto ist nicht gewesen. Klar. Also, das können Sie auch nachweisen.
Nee, natürlich. Also, ich habe zum Beispiel noch einen Dienst gegeben, der es einfach schließt und hat.
Schließlich. Das ist aber nicht üblich eigentlich. Also normalerweise ist es viel logischer, dass ich sage, wenn ich jetzt das Volk erfunden habe, ich stelle es sofort online für alle Welt oder veröffentliche es in einer Fachzeitschrift. Und dann habe ich es und dann weiß auch jeder, dass es ist. Dann kann die Gerichte auch nachvollziehen, dass ich nicht nachvollziehe. Sie haben wieder eine Abweichung. Nee.
Echt,
ja? Dann muss ich einfach nur zusehen, dass ich das erst als Produktmarkt drücke und dann halt damit Geld verdiene. Ne? Aber das kann im Zweifel immer noch billiger sein, vor allem weniger risikobehaftet, als wenn ich Patent anmelde, wo ich mich dann noch vor den Gerichten umschlagen muss, ob das dann auch valide ist. Ne? Jetzt hat sich jemand noch neu einfallen lassen. Hat das jemand gelesen oder wie ist die letzten Tage? Ging auch nur in Kicker. Lesen Sie mal mehr so Kicker, Slashdot und so. Das ist echt, da gibt es lustige Sachen. Und da kriegt man sowas dann auch mit. So haben die erfunden, System Supporting Inclusion of Unformatted Search String after the main name portion of URL. Sprich, wir haben sowas wie, geben da einfach einen Browser Amazon.com und dann machen sie Slash und dann schreiben sie irgendwas hin. Also ich, Harry, Leerzeichen, Hotter, Band 7 oder so. Ne? Und dann macht Amazon dann, schubst einen Lups, zack, magisch, schicken die dann zu euch der Seite und dann kann er gut gestalten. Ne? Ich glaube, haben die jetzt ein Patent angemeldet. Und haben ihn natürlich auch also erstmal bewegt genommen. Ne? Der Patent ist erstmal so da. Also jetzt haben wir gehofft, Amazon hat sich hingestellt, paar 10.000 Euro ausgegeben, um so ein Quatschpatent anzumelden. Und jetzt wäre praktisch wieder an irgendjemandem oder an irgendjemandem, der verklagt wird, zu beweisen, dass es völlig absurd ist, sowas als Patent zu nehmen. Ich weiß nicht warum, zum Beispiel weil das schon was vorher gab, was ähnlich war, oder weil es völlig offensichtlich ist und so weiter und so fort. Aber prinzipiell gibt es das Patent erstmal. Ne? Was sagen Sie denn zu dem Patent?
Ja, das ist auf jeden Fall, das haben wir alle, das ist ein Internet, also bei eBay oder so gab es ja auch, dass du auch bei Search und eBay dann hinten in den Lupen oder so reingehen kannst. Und wie ist es eigentlich, wenn der Erste, der ist, wenn man sich was erfindet, ist nicht anmeldet, veröffentlicht, andere bauen das nach und dann später, kann ich dann Patent auch anmelden oder ist es dann zu spät?
Normalerweise, die ganze Sequenz.
Wenn ich das erfinde, ist veröffentlicht.
Ja.
Was Patent erst irgendwie 2 Jahre später oder so anmelde,
wir veröffentlichen selber und dann später ein Patent.
Ja, wir machen das ja nicht gleich, sondern erst ein bisschen später. Wer hat vorher das angemeldet und noch andere das Spiel nachgenommen?
Ja, da haben sie das schon veröffentlicht vorher, da können die ja gar nicht das.
Achso, man darf es erst veröffentlichen, nachdem man das Patent angemeldet
hat. Ja, sinnvoll, weil sonst hat man das schon
preisgegeben. Das meinte ich ja auch, wenn man das Recht hat, das Patent anzumelden, auch wenn man es schon veröffentlicht hat. Wenn man es selber als erster veröffentlicht hat.
Aber wenn das Patent 2 Jahre braucht, ich meine, dann 2 Jahre. Will ich ja auch noch ein bisschen Geld verdienen.
Ja, deswegen schreibt man dann normalerweise, da haben Sie völlig recht, dann schreiben Sie in Patent Pending. Dann bauen Sie halt das Ding und dann sagen Sie halt, da ist aber jetzt ein Patent gerade in der Mache und dann hoffen Sie, dass Sie das Patent auch wirklich kriegen. Und jeder, der nachbauen will, muss sich halt ein bisschen Risiko einlassen, entweder praktisch später dann Lizenzgebühren zahlen zu müssen oder halt nicht. Also wie gesagt, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, jetzt ganz neu, gerade vorgestern, nee, nicht vorgestern, sondern am 23. Oktober wurde das verteilt, also vor 3-4 Tagen, haben sie ein Patent bekommen. Ne? Und natürlich alle Blogger sofort gesagt, Gottes Willen, gab es alles schon 100 Mal vorher und so weiter. Aber es ist natürlich so, die haben jetzt mal ein Patent und man müsste erstmal entweder so eine Patentüberprüfung anmelden und dafür den 2500 Euro bezahlen und relativ flüssig darlegen, warum das nicht okay ist, das Patent. Oder man verlässt halt das Patent weiter, zum Beispiel Wikipedia hat so eine ähnliche Funktionalität. Ne? Die würden jetzt zum Beispiel gerade das Patent versetzen. Ne? Genauso wahrscheinlich eBay, vielleicht haben wir schon Deal gemacht, ich weiß nicht. Also es ist natürlich klar, das gab es schon vorher und an sich ist es eine merkwürdige Geschichte. Ne? Das wird sich sicher so in 2-3 Jahren klären, was da genau rausgekommen ist. Ja, Amazon. Naja. Okay. Also vorhin so ein bisschen zur unterschwelligen Kritik, die hier schon die ganze Zeit so ein bisschen hier auch teilweise aus Gründen kam. Tim Berners-Lee als das World Wide Web hat auch mal gesagt, naja, das Problem heutzutage bei Softwarepatenten ist, dass die keinerlei Informationen mehr offenlegen. Sprich, da steht eigentlich nichts drin, was mir wirklich weiterhilft bei meiner Arbeit. Also es wird niemand, der eine Firma gründet, wird sich sagen, ich forste jetzt mal die Patentarchive, um zu schauen, was es für tolle Sachen gibt, worauf ich aufbauen kann. Sondern normalerweise ist das also eigentlich mehr oder weniger den Zweck verfehlt. Und dann gibt es noch einen. Da gab es mal so eine Kampagne vor 2 Jahren, die hat ziemlich strikt gegen Softwarepatente auf europäischer Ebene irgendwie Stimmung gemacht auch und einige Sachen organisiert. Naja, und der hat die Worte gesagt, was Sie schon gesagt haben, wenn ich jetzt irgendwie was baue, dann weiß ich halt nicht, ob ich Patente verletze. Es kann sein, es muss nicht sein, aber ich kann nicht, es gibt kaum einen sinnvollen Weg oder deterministischen Weg, wie ich nachvollziehen kann, ob ich jetzt tatsächlich Patente verletzt habe. Das heißt, da sind wir tatsächlich nochmal eine Situation bekommen, wo ein Rüstungswettlauf begonnen hat, sprich, diese Patente werden teilweise nur aus strategischen Gründen überhaupt angemeldet. Es geht also kaum noch um irgendwie Fortschritt oder um Wissenschaft oder um irgendwie Innovation oder Erfindung, sondern geht einfach nur darum, anderen Leuten das Leben schwer zu machen, sie im Zweifel zu verklagen. Und für Leute, die halt irgendwas bauen, geht es irgendwie darum, sich einigermaßen dagegen abzusichern, nicht verklagt zu werden. Deswegen ist eigentlich das Cleverste, was man tun kann, selber ein paar Patente irgendwie anzumelden, in der Hoffnung, dass wenn man verklagt wird von jemandem, dass man dann sagen kann, du verletzt auch meine Patente. Das machen also die ganz Großen zum Beispiel so. Also Microsoft hat vor 2-3 Jahren den IBM-Chefmann irgendwie aus der IP-Abteilung abgeworben. Daraufhin haben die angefangen, ganz viele Patente irgendwie erstmal selber zu machen. Sprich, also seitdem hat Microsoft wahrscheinlich jedes Jahr ein paar hundert Patente angemeldet, haben sie vorher nicht gemacht. IBM macht schon seit längerem, die setzen jedes Jahr ca. $1 Milliarde oben allein mit Patenten. Also mit Lizenzgebühren, Lizenzforderungen auf Patenten. Und ja, Microsoft hat ja gesagt, na gut, wir wollen auch mit dabei sein. Und deswegen ist es ganz schön, wenn man also selber dabei ist und ein paar Patente hat, da kann man sich relativ sicher sein, dass andere, die mich vielleicht verklagen wollen, selber Patente von mir verletzen. Und dann kann ich halt sagen, okay, dann lass uns über ihn schließen, wir verklagen uns beide nicht und leben beide friedlich neben uns hier. Wenn ich Pech habe, kommen so Leute wie diese Acacia, was ich umgeschickt hatte mit der Linie, die dann halt irgendwie nichts weiter machen als, die produzieren selber nichts, sondern kaufen nur Patente auf von Erfindern oder von Patenthaltern, wo sie denken, damit kann ich vielleicht gut mal Leute verklagen, und dann machen sie genau das. Also die machen nichts weiter im ganzen Leben, sondern haben Leute zu verklagen auf Lizenzgebühren oder auf Verlassung oder so. Ja.
Also
sind grundsätzlich übertragbar, kann ich verkaufen. Das ist nicht so etwas wie mit Autoren, Persönlichkeitsrechte gibt es da alles nicht. Also wirklich hat einen schwer kommerziellen Charakter. Also nur eigentlich. Und wie gesagt, da gibt es immer mehr Firmen, die sowas machen. Und gerade im Bereich Softwarepatente ist das sehr beliebt. Einfach weil ich eben dieses Problem habe, dass ich dass ich schwer nachvollziehen kann, ob ich Softwarepatente verletze. Dass ich baue, was toll ist. Jeder wird in der Öffentlichkeit, verdient damit vielleicht ein paar Millionen Euro. Und der kommt halt so ein Patent-Troll an. Er hat 2-3 Patente, die ich verletze. Ich wusste es natürlich nicht, weil woher hätte ich es wissen sollen. Ich konnte es vorher nicht nachprüfen. Die wissen es aber. Und dann verklagen die mich, wenn wir es wieder haben. Das kann mir passieren.
Also, lass uns klar sagen, okay, ich höre jetzt auf, muss das nicht sein, oder?
Ja, da muss man vielleicht immer noch mindestens die Anwaltskosten, die Gerichtskosten bezahlen. Und das sind im Zweifel auch schon mal so. Das kann schnell sehr viel Geld werden. Ne? Interessante Geschichte läuft gerade. Immer noch. Das ist so ein Softwareprojekt, Open Source Projekt, JMRE nennt sich das. Wenn wir mal reingucken, bei Google eingeht, das wäre JMRE. Das ist so ein Typ halt, so ein Uni-Fritz im Prinzip, der macht nichts weiter als so ein JSON Model Railway Interface, also irgendwie was, um so Modelleisenbahnen zu steuern. Ne? Hat er geschrieben, Open Source, für Java, veröffentlicht, und dann kam irgendjemand daher und hat es verletzt. Oder hat er es geklaut. Und die verklagen sich jetzt seit einiger Zeit hin und her schuldig. Ne? Das heißt, der es verletzt hat, hat den sogar noch verklagt, ne? Den armen Open Source Macher sozusagen, auf irgendwelche Geschichten. Ne? Also alles so im Bereich Patente, Urheberrecht und so weiter und so fort. Und das ist teuer. Also, mache ich das beständig versuche es gegen mich zu ziehen. Also, selbst wenn man sich dann versucht, irgendwie zu einigen und seine Firma zumacht und nur noch ein Hartz-IV in Zukunft, kann man trotzdem irgendwie auf 100.000 Euro rechnen, für zu bleiben. Ja, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Wissen eigentlich auch alle. Wissen die Patentämter, wissen eigentlich auch die Regierung und wissen natürlich gerade auch die Leute in der Softwareindustrie, dass es eigentlich eine völlig irrwitzige Situation jetzt ist, dass also diese Patente überhaupt keinerlei Fortschrittszielen mehr irgendwie dienen oder genügen, sondern einfach nur noch strategische Waffen sind, die auch nur noch genau unter den Gesichtspunkten angemeldet und benutzt werden. Das ist also eine solche Sackgasse, in der wir gerade befinden. Und muss man sehen, was die Justizministerien und die ganzen Übereinkünfte und internationalen Treffen dazu irgendwie in Zukunft sagen. Schwierig. Okay. Nur mal so ein Einblick zu geben, was das kosten kann. Das wird ratzfatz sehr teuer. Das kann schon mal in die Milliarden gehen. Sprich, die streiten sich um Patente, also ich. Oder gegen Sun, wo man muss einer 92 Millionen zahlen, weil er nicht bekommen. Oder halt mal irgendwie 1000 Millionen. Also 1 Milliarde. Also mal so. Also es geht da richtig viel Asche. Und Bill Gates, der ist ja nicht der Höchste. Er hat schon 1991 hat er gesagt, wenn die Leute verstanden hätten, wie Patente vergeben werden, als die meisten der heutigen Ideen aufkamen, also 91, und dafür Patente angemeldet hätten, die Industrie wäre jetzt zum völligen Stillstand gekommen. Ja. Also einfach, wenn man damals schon die Situation gehabt hätte, dass jeder alles patentiert und ständig sich gegenseitig verklagt, dann haben wir einfach so Patenttrolle oder sowas, ne? Dann meint er, wäre 91, da wäre überhaupt nichts mehr gelaufen. Und was war seine Lösung der ganzen Geschichte? Die Lösung ist, so viel zu patentieren, wie wir können. Dann müssen kommende Start-ups dafür so viel bezahlen, wie wir wollen. Ja, das hat er dann irgendwann noch angefangen. Also gehen wir schon recht früh klar, dass das Patentsystem im Softwarebereich eigentlich ziemlich wichtig ist. Und die ursprünglichen Gedanken, der in dem Zeitalter von, nicht so Dampfmaschinen oder so, was sehr sinnvoll war vielleicht, heutzutage eigentlich total ad absurdum geführt wurde. Also okay, das war's. Das bringe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Zack, okay.